Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen hier bei Undrafted. Und ihr merkt es jetzt schon, wir sind heute nur zu zweit. Und wenn ihr treuer Zuhörer dieses Podcasts seid, dann wisst ihr auch genau, wer fehlt. Nämlich der Tim, der sonst immer die Folge einleitet. Deswegen begrüße ich zu dieser Folge hier erstmal nur Finn. Hi Finn, wie geht's dir?
Moin, herzlich willkommen. Ja, mir geht's erneut bestens. Ich hoffe, dir auch.
Jo, mir auch. Der Person, der es nicht so gut ist, Tim, wünschen wir natürlich alles Gute und gute Besserung. Der hat sich was eingefangen und kann diese Woche deswegen nicht mitmachen. Ich bin auch ein bisschen verschnupft, aber wir wollen es euch natürlich nicht nehmen lassen, die Folge hier zu produzieren. Sind natürlich dann nur zu zweit, aber das kriegen wir schon durchgerappt. Und deswegen fangen wir jetzt mal direkt an, wie wir immer anfangen, mit der Kategorie, was lief gut, was lief schlecht in der letzten Woche. Und wir fangen natürlich immer mit den positiven Sachen an. Und Finn, ich würde dich einmal bitten, direkt anzufangen. Wer ist unter deinen Spielern oder Teams oder generell, was lief gut aus der letzten Woche?
Ja, also ich habe hier drei beziehungsweise vier Sachen eigentlich aufgelistet. Ich glaube, eine Sache, die wir jetzt überhaupt mit Sicherheit stehen haben, und das ist einmal Josh Jacobs, der Running Back von den Las Vegas Raiders, der mir unter anderem auch wieder einen Sieg in meinem Fantasy-Team garantiert hat. Dadurch, dass er eben ja über 300 Scrimmage Yards erzielt hat, was völlig absurd ist, mit 229 Rushing Yards und 74 Receiving Yards, hat die Raiders quasi mehr oder weniger im Alleingang, kann man fast schon sagen, gegen die Seahawks zum Sieg gerannt. Also hier auf jeden Fall eine überragende Performance von ihm gewesen. Ja, auch eine gute Rushing Offense hatten tatsächlich die Eagles gegen die Packers, aber da wirst du gleich sicherlich noch ein bisschen was zu sagen, von daher gehe ich jetzt hier mal nicht ganz so stark drauf ein. Die Packers habe ich auch bei Negativaspekten aufgelistet, die Packers Run Defense zumindest. Ja, was habe ich noch bei positiv stehen? Einmal die 49ers Defense. 0 Punkte gegen die Saints zugelassen, 13-0 gewonnen. Und ja, deswegen habe ich sie jetzt auch hier bei positiv, weil es nicht nur in dieser Woche eine sehr, sehr gute Leistung war, sondern seit Woche 8 hat die 49ers Defense in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt zugelassen. Habe ich vorhin gesehen in Set, den finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Das zeigt ja eigentlich nur, was diese Defense für eine Qualität hat, deswegen hier auch auf jeden Fall verdient. Oh. Und als drittes Mike White, den Quarterback der New York Jets, der ins ja, kalte Wasser geworfen wurde, kann man glaube ich sagen, und geliefert hat für die Jets, 22 von 28 Pässen angebracht, das macht eine Completion Percentage von 78,6. Bei 315 Yards, 3 Touchdowns und keiner Interception mit einem Quarterback-Rating von 149,3. Also, ja, eine sehr, sehr gute Performance gewesen. War nur in Anführungszeichen gegen die Bears-Defense, aber das ist jetzt hier in diesem Fall eher zweitrangig.
Ja, genau. Also, du hast es schon gesagt, Josh Jacobs habe ich natürlich auch aufgeschrieben. Den muss man sowieso jetzt mal würdigen. Der spielt eine unglaublich gute Saison. Und das sage ich als jemand, der absolut kein Josh Jacobs-Fan ist. Das weißt du, das habe ich vor der Saison schon ein paar Mal gesagt. Josh Jacobs ist eigentlich ein Running Back, der mir gar nicht so gut gefällt. Aber diese Saison ist einfach All-Pro-Level und das muss man auch einfach mal würdigen. Vor allem auch dieser 86-Yard-Rush diese Woche, das war schon allererste Sahne. Mike White habe ich auch drauf. Vor allem, was du jetzt noch nicht gesagt hattest, diese Connection zu Garrett Wilson, die mit Zach Wilson, also die von Zach Wilson zu Garrett Wilson, die war irgendwie gar nicht mehr da seit Woche 1 und 2, wo die noch zusammen ziemlich gut gespielt haben. Und mit Mike White sah das echt gut aus, was Garrett Wilson da auch wieder gemacht hat. Und ja, auch die O-Line hat gut gespielt und Mike White hat sich selber nur einmal sacken lassen. Das war eine sehr gute Quarterback-Performance. Dazu habe ich dann noch zwei weitere Quarterbacks aufgeschrieben. 49ers Defense habe ich natürlich auch. Die stehen jetzt eigentlich in allen Defensive Rankings auf Platz 1 der letzten Wochen. Wie gesagt, die anderen beiden Quarterbacks, die ich habe, ist einmal Trevor Lawrence. 29 von 37 angebracht für 321 Yards und 3 Touchdowns. Die Jaguars hatten im Spiel gegen die Ravens nur 38 Rushing Yards. Das heißt, er hat das Spiel auf seine eigenen Schultern genommen und das Ding gegen eine der besten Defenses der NFL alleine nach Hause geholt. Und ja, das war schon wirklich eine sehr, sehr gute Performance. Und dann habe ich noch Mac Jones aufgeschrieben. Also die haben zwar das Spiel verloren gegen die Vikings, aber Mac Jones sah schon wirklich sehr, sehr gut aus. Das habe ich absolut nicht von ihm erwartet, dass er im Spiel gegen die Vikings 382 Yards durch die Luft hinbekommt für 2 Touchdowns und 28 von 39 angebracht. Das war schon eine sehr gute Performance auch von Mac Jones, obwohl man das Spiel verloren hat. Ja, das waren die guten Sachen, die wir diese Woche gehabt haben. Aber wir hatten natürlich auch schlechte Sachen. Du hast gerade schon eine angesprochen. Die habe ich natürlich auch drin stehen mit der Packers Defense. Aber ich würde dich erstmal bitten, mit deinen anderen Punkten weiterzumachen, Finn.
Ja, Packers Defense, wie schon angesprochen. Seahawks Run Defense habe ich auch aufgeschrieben im Zuge mit dem Josh Jacobs. Mit der Josh Jacobs Ernennung bei positiv. Die Vikings Defense muss man hier, glaube ich, auch aufzählen, aber da vielleicht gleich noch ein bisschen was zu. Ja, Zach Wilson habe ich bei negativ, den hatte ich letzte Woche auch schon mit negativ. Letzte Woche, weil er einfach schlecht gespielt hat und sich dann ja da auf der PK noch ein bisschen was verscherzt hat, und diese Woche einfach, weil Mike White so gut performt hat und Zach Wilson halt einfach nur zusehen konnte, wie er vielleicht seinen Job bei den Jets verliert, wahrscheinlich zumindest. Deswegen hier negativ, also zumindest kann man jetzt erstmal drüber spekulieren, ob Zach Wilson vielleicht bei den Jets erstmal durch ist. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ins Blaue gegriffen, aber sieht zumindest erstmal nicht gut aus. Und negativ die Broncos Offense. Tim, falls du das hörst, tut mir leid, aber da muss man, glaube ich, jetzt ein weiteres Mal die Broncos Offense hier bei negativ aufrufen. Rein was die Stats angeht, ist das alles noch zu vertreten. Keine Interception von Russell Wilson. Das Running Game sah ganz gut aus, aber erneut 7-mal gepuntet, also sehr, sehr viele 3-and-outs, 2-mal Fumbles verloren und gegen die Panthers Defense 10 Punkte gemacht. Also die Panthers Defense ist jetzt bei Gott nicht schlecht, aber ist halt auch keine Elite-Defense. Und 10 Punkte zu machen ist halt auch einfach nicht gut. Die Broncos Offense macht diese ganze Saison 10 Punkte im Schnitt ungefähr, würde ich sagen. Aber gegen die Panthers muss man eigentlich trotzdem mehr erwarten. Von daher Broncos Offense hier auch bei negativ.
Jo, kann ich eigentlich direkt anschließen. Ich habe auch die Broncos hier drauf. Also gegen die Carolina Panthers nur 10 Punkte aufs Board zu kriegen, ja, muss man auch erstmal schaffen. Ich meine, bei Denver ist das vielleicht ein bisschen abzusehen, weil das auch das Team ist, das die wenigsten Touchdowns macht. Aber, ach ja, gegen Carolina muss da schon mehr kommen. Ja, Zach Wilson hatten wir ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Dass die Jets wahrscheinlich das Quarterback-Fenster oder quasi deren Fenster so ein bisschen kaputt machen, wenn die sich nicht auf einen neuen Quarterback konzentrieren würden. Deswegen muss man Zach Wilson hier durch diese Woche auch nochmal auf jeden Fall nennen. Und dann habe ich noch zwei weitere Teams aufgeschrieben für diese Woche. Einmal die Colts. Die haben sich wahrscheinlich aus dem Playoff-Rennen jetzt endgültig verabschiedet, und das mit einem Kader und vor allem mit einem Gerüst, was vor der Saison wirklich viel, viel höher bei mir war, bei vielen anderen auch, aber besonders bei mir. Ich hatte die Colts wirklich sehr, sehr hoch.
Bei mir auch.
Und ja, bei dir auch, ja. Und das tut natürlich jetzt doppelt weh, wenn man da so ein bisschen im Unrecht ist, vor allem, weil wir haben die schon sehr, sehr hoch gelobt. Und dann so aufs Maul zu fliegen, vor allem jetzt auch noch gegen die Steelers zu verlieren, die vielleicht in den letzten Wochen ein bisschen mehr ins Rollen kommen, aber trotzdem muss man als Colts wahrscheinlich das Spiel gewinnen. Und das andere Team, Tampa Bay Buccaneers. Erstmal gegen die Browns verlieren, muss nicht unbedingt sein. Und diese Division, die musst du klar und deutlich dominieren, weil da kein Team bei ist, das wirklich ansatzweise einen Kader hat wie du, ansatzweise wirklich, Mann, die haben so viele Mittel dafür, diese Division zu dominieren, in die Playoffs locker und easy einzuziehen. Aber dann steht man da mit einem absolut wirklich unterdurchschnittlichen Rekord für die Buccaneers. Und ja, das ist einfach bis jetzt, was die in dieser Saison gespielt haben, mit viel Verletzungspech gewesen, ich weiß, aber trotzdem, das ist absolut nicht in Ordnung. Und die Buccaneers müssen auch mit dem, wie sie gerade dastehen, unzufrieden sein und nicht einfach nur auf den Division-Sieg gucken, sondern eigentlich, dass man richtig viele Siege holt und locker in die Playoffs einzieht, aber jetzt gerade ist man halt nur drin, weil man wirklich in dieser schlechten Division ist und das ist schon wirklich enttäuschend. Ja, ich denke, das war's dann von letzter Woche. Jetzt fehlen nur noch die Spielanalysen von der letzten Woche. Und da wir ein Thanksgiving-Primetime-Game hatten letzte Woche, in dem die Minnesota Vikings gespielt haben, gegen die New England Patriots, fängt Finn an mit seiner Analyse von der letzten Woche.
Ja, also erstmal musste ich mein Gedächtnis wieder auskramen, weil das jetzt ja fast schon eine Woche her ist, dass die Vikings gespielt haben. So viel habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Vielleicht einmal grob hier das Ganze durchgerattert. Die Vikings haben mit 33-26 gegen die New England Patriots gewonnen. Was man da jetzt schon dran sieht, es war ein relatives Highscoring-Game, was so im Vorhinein nicht unbedingt abzusehen war. Ich glaube, was alle erwartet haben, war, dass es ziemlich wenige Punkte gibt, weil die Defense von den Patriots halt sehr, sehr gut ist und die Offense von den Patriots bisher nicht so gut ausgesehen hat. Es hat sich aber gezeigt, dass die Vikings in der Lage waren, Punkte zu machen und die Vikings-Defense war so bodenlos, dass die Patriots gut aussah, beziehungsweise Mac Jones, kann man ja eigentlich auch sagen, hat halt ausgesehen wie, keine Ahnung, Prime Tom Brady. Das ist auf jeden Fall was man der Vikings-Defense ankreiden muss und wo man auf jeden Fall sagen muss, dass ich das verbessern muss mit Blick auf die Playoffs. Ja, Vikings-Offense hat aber sehr, sehr solide performt, kann man sagen, wenn nicht sogar gut. Die Vikings haben am Ende des Spiels eine 81,6% Completion Rate gehabt. Das ist die zweithöchste, die Bill Belichick jemals zugelassen hat, seitdem er bei den Patriots ist. Und das sind ja jetzt auch schon mehr als 20 Jahre. Von daher da auf jeden Fall dicken Respekt. Ja, die Vikings sind direkt wieder mit einem Opening Drive Touchdown in das Spiel gestartet. Das war jetzt dann bereits der 7. in dieser Saison. Damit führen die NFL an, rein was Opening Drive Touchdowns angeht. Ist ein Zeichen dafür, dass halt Kevin O'Connell sehr, sehr gut in der Lage ist, ja, das Spiel zu skripten zu beginnen. Was dann halt oftmals das Problem war, ist, dass daraufhin die Offense dann eher ein bisschen gestottert hat. Das war in diesem Spiel gar nicht mal so der Fall tatsächlich. Offense an sich eigentlich, bis auf eine Interception von Kirk Cousins, die wieder relativ früh dann auch geworfen wurde, die halt auch einfach schlecht war, muss man ganz ehrlich sagen. An sich, da, also abgesehen davon, hat die Vikings Offense aber eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. TJ Hockenson hat seinen ersten Touchdown für die Vikings gefangen. Jefferson hatte wieder ein sehr, sehr starkes Spiel mit 9 Catches für 139 Yards und einem Touchdown, was ja auch viele befürchtet haben und was auch Bill Belichick eigentlich auszeichnet, dass er eben in der Lage ist, dann den 1A-Plan von Teams auszuschalten. Und bei den Vikings weiß nun mal jeder, dass Jefferson der 1A-Plan ist. Hat nicht gut funktioniert und das ist dann oftmals auch der Punkt, weshalb die Vikings Spiele gewinnen, wenn Jefferson im Spiel ist. Ja, Greg Joseph, der Kicker von den Vikings, den muss man mal wieder ankreiden, hat wieder einen extra Punkt verschossen. Das war jetzt auch schon der 5. diese Saison. Und viele Vikings-Fans wünschen sich mittlerweile, dass eben auf Kicker bei den Vikings so ein bisschen mehr Competition herrscht, weil eben Greg Joseph diese Saison den Vikings schon einige Punkte verballert hat und das könnte in den Playoffs dann auch potenziell spielentscheidend werden. Ja, ansonsten Special Teams, Vikings kann man glaube ich sagen, einmal haben die einen relativ langen Return von den Patriots zugelassen mit 50 Yards. Auf der anderen Seite hat Kenan Wangwu, der Kick-Returner von den Vikings, aber auch einen Return-Touchdown erzielt. Das ist dann diese Saison sein erster gewesen. Aber seit dem letzten Jahr ist das jetzt sein 3. und damit führt er auch die NFL an mit 3. Kenan Wangwu, da haben jetzt alle Vikings-Fans, beziehungsweise die Vikings generell auch eigentlich nur darauf gewartet, dass er jetzt diese Saison auch seinen ersten macht. Wurde ja auch aus dem College letztes Jahr gedraftet als Kick-Return-Spezialist, kann man glaube ich sagen. Ja, die Defense, ich habe schon angesprochen, war schon eigentlich bodenlos. Mac Jones, ich habe es vorhin schon angesprochen, sah aus wie Prime Brady, hat fast 400 Yards geworfen, hatte, ich glaube, Passer-Rating weiß ich gar nicht genau, aber war schon ziemlich, ziemlich gut. Fast nah an perfekt, würde ich fast schon sagen. Ja, die Coverage hat oftmals einfach nicht gut ausgehen, gerade durch die Mitte des Feldes. Die Linebacker haben ein schwieriges Spiel gehabt. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass abgesehen von Patrick Peterson die Vikings mit Duke Shelley auf Cornerback gespielt haben, das Cornerback Nummer 5. Das hat man dann schon hin und wieder gemerkt, dass die Coverage einfach nicht so gut war. Er hatte einen sehr, sehr guten Pass-Breakup kurz vor der Halbzeit in der Endzone, wo die Patriots dann ein Field Goal schießen mussten. Aber ansonsten war das einfach schwierig. Und man muss auch, so ehrlich muss man sein, dass die Vikings in diesem Spiel ein bisschen Glück mit den Schiedsrichtern hatten. Ja, ich denke da vor allem an eine Fast-Mass von Danielle Hunter, ein Sack von Hunter kurz vor Ende, wo man vielleicht Tripping sagen kann. Das eine Play, wo viele Patriots-Fans nachher sich drüber aufgeregt haben, über den nicht gegebenen Touchdown von Hunter Henry, wo der als Incomplete gewertet wurde, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das ein Incomplete Pass war. Aber viele kleine Entscheidungen, Holding Calls, die halt zugunsten der Vikings entschieden wurden, von daher muss man so ehrlich sein, dass das hier ein bisschen Glück war, aber die Vikings hatten in den letzten Wochen auch oftmals ein bisschen viel Pech, von daher gleicht sich das am Ende des Tages aus. Ja. Alles in einem Vikings-Spiel gewonnen, stehen 9-2 und ich glaube, da kann man dann mehr als zufrieden mit sein.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, glaube ich auch. Vor allem hat man so ein Spiel gewonnen. Und jetzt kommt eigentlich ein Team, was eigentlich genau dieselben Qualitäten hat. Gegen die Jets spielt man jetzt. Du wirst wahrscheinlich später noch drauf eingehen. Auf jeden Fall muss man an sich, glaube ich, an dem Spiel gar nicht mehr so viel ändern, weil die Jets spielen ja schon einen ähnlichen Football wie die Patriots und da bin ich ganz gespannt drauf, was du da später zu sagen hast. Kommen wir mal zu Tim. Der hat mir nämlich seine Takes geschickt von seinem Spiel, von den Broncos, die mit 10-24, glaube ich, war es, gegen die Carolina Panthers verloren haben. Natürlich jetzt nur in Kurzfassung. Er hat geschrieben, dass er es leid ist, dass zu analysieren, was offensiv schlecht läuft. Tut mir leid, wenn ich so ein bisschen lache, aber dieser Junge, der hat sich vor der Saison so viel Hoffnung gemacht und ist jetzt so bitter enttäuscht worden. Das tut einem schon echt leid. Er schreibt dazu, Hackett sollte gehen, mit Russ ist man eingesperrt. Das Team hat ihn so weit gebrochen, dass er jetzt sogar anfängt, gegen sie zu tippen. Und das Jahr ist für ihn durch und er sagt einen herzlichen Glückwunsch an die Seattle Seahawks für den Top-5-Pick. Das sind seine Takes von letzter Woche. Keine Spielanalyse oder sowas, aber man merkt auf jeden Fall, dass da jemand ganz schön gebrochen wurde.
Ich glaube, das ist fast das Bitterste an allem, dass sie halt ihren Pick nicht haben.
Das ist das absolut Schlimmste, ehrlich. Vor allem, das habe ich ja schon mal da gesagt, er hat vor der Saison gesagt, sein First-Round-Pick für dieses und nächstes Jahr ist Russell Wilson. Oh, das ist ganz schlecht gealtert, meine Herren.
Und den Pick, den sie ja jetzt dann bekommen haben von Dolphins, der wird halt wahrscheinlich in den hohen 20er sein.
Genau.
Das ist schwierig, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Du hast deine Zukunft so ein bisschen gerade weggeschenkt, weil du dachtest, du bist im Fenster und mit diesem Quarterback, der wohl ja nicht mehr da ist, wo man ihn vermutet hat, ist man natürlich jetzt absolut nicht mehr im Fenster. Das ist das Schlimme daran. Ich glaube, das Spiel brauchen wir auch beide nicht unbedingt analysieren. Ich habe davon ehrlich gesagt auch gar nicht so viel gesehen. Also da wird nur Schwammiges bei mir rumkommen, deswegen mache ich mal direkt weiter. Wir hatten nämlich ein Sunday Night Game von den Green Bay Packers bei den Philadelphia Eagles. Zum Spiel erstmal generell, die Defense ist das Problem. Die Defense ist der Wirt bei den Packers. Hat sich ja inmitten der Saison so ein bisschen geschiftet. Am Anfang dachte man wirklich, die Offense ist das große Problem. Aber jetzt ist wirklich klar ersichtlich, die Defense ist das Riesenproblem. 40 Punkte von Philly eingeschenkt bekommen, 27 von Tennessee, 28 von Dallas, 15 von den Lions, hört sich jetzt mal okay an, aber sind auch die Lions, 27 von den Bills, 23 von Washington, 27 von den Jets, 27 von den Giants. Das ist viel, viel, viel zu viel. Das hört man ja raus schon. Vor allem das Schlimme daran ist, die Defense war der Mannschaftsteil, der vor der Saison so hochgelobt wurde, ein richtig gutes Roster hat, Und ich war da auch sehr, sehr hyped drauf. Ich habe mir die Death Chart angeguckt und war sehr, sehr happy. Selbst die Backups haben mir gut gefallen. Ja, und jetzt muss man natürlich auch mal über Joe Barry reden, der Defensive Coordinator der Packers. Würde ihn auf jeden Fall nach der Saison entlassen, weil man kann nicht mit, also diese Defense ist wirklich bodenlos für das Roster, was man hat. Das ist wirklich bodenlos. Da ist man unter den schlechtesten 5 in fast jeder Kategorie in den Defensive Stats. Das ist wirklich absolut bodenlos und deswegen Joe Barry, bitte mach's gut, nimm deinen Hut, aber nächste Saison bitte einen anderen Defensive Coordinator. Jetzt kann man offiziell sagen, die Saison ist vorbei. Natürlich hat man noch Chancen, aber für mich, also das ist absolut utopisch. Auch wenn jetzt die Bears kommen und dann Bye Week, dann die Rams dran sind, die man schlagen müsste. Ja, das ist schon, da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, dass man da noch irgendwie in die Playoffs kommt. Das Schlimmste ist, wir haben jetzt die schwächste Run-Defense der ganzen Liga und wir konnten den Run auch 0% verteidigen gegen die Eagles. Das war wirklich zum Heulen. Man wurde wirklich unglaublich heftig überrannt. Philly musste gar nicht passen in dem Spiel an sich. Also die hätten das Spiel auch ohne einen einzigen Passspielzug gewinnen können. 363 Yards zugelassen über den Boden, das ist einfach absurd. Das ist wirklich unglaublich viel. Jalen Hurts über 150, Miles Sanders über 135. Das ist schon, ja, da kann man eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Kommen wir mal zum guten Mannschaftsteil. Die Offense sieht von Woche zu Woche eingespielter aus. Das ist wirklich so. 33 Punkte gegen die Eagles hätte ich niemals erwartet. Vor allem nicht vor 5 Wochen oder sowas. Das ist wirklich, wirklich gut gewesen. Jones und Dylan funktionieren beide sowohl am Boden als auch als Passcatcher. Haben sie die letzten Wochen schon getan. Und das funktioniert einfach durchgehend und da muss man weiter drauf aufbauen. Christian Watson hat einen unglaublich guten Stretch von Spielen letzte Zeit und das funktioniert auch. Christian Watson, wirklich schon ein guter Pick, wenn man das jetzt mal so langsam konstatieren kann. Dann müssen wir über Jordan Love reden, der reingekommen ist, nachdem Aaron Rodgers ausgeruht wurde. Es war sein bestes NFL-Spiel bis jetzt. Ich glaube, da stimmt Finn mir zu. Er war schnell, er war accurate, hatte gute Reads. Also das sah schon echt nicht schlecht aus diesmal. Deswegen, also wenn du jetzt mit diesem Roster vielleicht noch einen guten Wide Receiver hast, einen neuen Defensive Coordinator bekommst und dann muss natürlich noch was machen, aber Watson und Dobbs sind gute Picks gewesen. Darauf lege ich mich jetzt schon mal fest, weil die Skill Positions werden eigentlich selten von den Packers gepickt und mit Watson und Dobbs hat man das eigentlich wirklich ziemlich gut gemacht, finde ich. Hat natürlich wieder kein First-Round-Pick dafür investiert. So ein Chris Olave hätte ich mir natürlich immer noch gewünscht, das wissen alle. Aber trotzdem, ich glaube, mit Watson und Dobbs kann man für die Zukunft jetzt erstmal nach dem ersten Jahr relativ zufrieden sein, vor allem was Christian Watson die letzten 3 Spiele gezeigt hat. Lässt ziemlich gutes Hoffen für die Zukunft. Dann, wenn ich das jetzt mal sagen kann, ich glaube, jetzt ist so langsam der richtige Zeitpunkt, um auf die nächste Saison zu blicken. Du brauchst Verbesserungen in der O-Line, weil die macht schon das ganze Jahr über Probleme. Da bist du im unteren NFL-Durchschnitt. Deswegen drafte dir was für die O-Line. Vielleicht einen Right Guard oder einen Right Tackle würde ich da auf jeden Fall anvisieren. Und vielleicht noch irgendwie wirklich jetzt diesmal bitte einen Star-Wide-Receiver, der in den Draft kommt. Ich glaube, das sind die Stellschrauben, an denen man am meisten arbeiten muss. Und wie gesagt, das Spiel will ich gar nicht unbedingt analysieren, weil die Saison ist jetzt durch. Wir nehmen jetzt auch eine kleine Änderung vor. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, das anzusprechen hier. Das haben wir auch mit Tim abgesprochen. Die Packers und die Broncos sind so langsam, also schon ziemlich raus aus den Playoffs, aus der Geschichte. Deswegen, zum Beispiel diese Woche haben wir sehr, sehr, sehr viele gute Spiele, bei denen es wirklich um viel geht. Deswegen nehmen wir diese kleine Änderung vor, dass wir die Spiele von den Packers und den Broncos nur ganz kurz anschneiden, ab dieser Woche oder ab nächster Woche. Deswegen geht es gleich auch nur ganz kurz in 30 Sekunden oder eine Minute um die Packers gegen Bears. Und mit den Vikings machen wir natürlich trotzdem weiter. Wir wissen trotzdem, dass wir hier viele Zuhörer haben, die ja auch wegen den Packers und den Broncos dann reinhören, weil wir diese Teams natürlich besonders betrachten. Wir bleiben dann natürlich bei. Die Teams werden analysiert, aber halt diesmal kürzer, weil wir natürlich bei den Teams bleiben wollen, die im Playoff-Geschehen eingreifen können, die noch drin sind und bei den Spielen, wo es wirklich um alles oder nichts geht. Und das ist bei den Packers gegen die Bears natürlich jetzt so langsam nicht mehr der Fall. Ja, deswegen, ich glaube, das war es von letzter Woche. Das Injury-Update hat diese Woche Finn gemacht. Deswegen, Finn, ich übergebe an dich. Und wer hat sich denn da so ein bisschen was wehgetan?
Ja, ich glaube, wehgetan haben sich ziemlich, ziemlich viele. Es gibt aber tatsächlich auch einige, die sich ein bisschen doller wehgetan haben. Diese Woche mal wieder eine Woche, wo auch viele bekannte Spieler ein bisschen was davon getragen haben. Wo fangen wir an? Meinetwegen mit den Rams. Für die Saison ja auch mehr oder weniger eigentlich jetzt zu Ende ist nach der Niederlage gegen die Chiefs. Und eben auch Verletzungsseite hat sie auch nochmal doppelt getroffen, nämlich Allen Robinson, eigentlich der Nummer 1 Receiver jetzt, nachdem Cooper Kupp ja auch schon sich verletzt hat, ist raus für die Saison mit einer Stressfraktur im Fuß. Aaron Donald, der Star Defensive Lineman der Rams, hat auch wahrscheinlich einen High Ankle Sprain, da wird es noch, glaube ich, Untersuchungen geben, aber es sieht im Moment danach aus, das wäre natürlich auch ziemlich, ziemlich bitter und würde einige Wochen kosten. Womöglich dann auch Season-Ending mit Blick darauf, wo die Rams im Moment stehen, was den Rekord angeht. Tristan Wirfs, der Offensive Tackle von den Buccaneers, hat auch einen High Ankle Sprain davon getragen. Da besteht aber noch Hoffnung, dass er noch zurückkommt diese Saison. Bei den Bears, die beiden besten Bears-Spieler vielleicht, Daniel Mooney, der Wide Receiver, und Safety Eddie Jackson, haben sich auch beide am Fuß verletzt, beide Season-Ending. Wirst du vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen, was das für die Bears bedeutet? Dann haben wir Elijah Mitchell, der Running Back von den 49ers, der auch die Saison schon viel mit Problemen, mit Verletzungen zu kämpfen hatte, hat sich sein MCL gezerrt, ist 6 bis 8 Wochen raus, könnte dadurch vielleicht in den Playoffs wieder mit eingreifen, sollten die 49ers die erreichen, wo es ja im Moment aber danach aussieht. CJ Gardner-Johnson, der Safety von den Eagles, hat sich einen Nierenriss zugezogen, hört sich erstmal ziemlich bitter an, ist allerdings wohl nur 4 Wochen raus. Kann dadurch auch wieder gegen Ende der Saison einsteigen. Und Terron Armstead, der Offensive Tackle von den Dolphins, hat sich einen Brustmuskel gezerrt und wird auch ein wenig raus sein. Die Dolphins hoffen aber auch hier, dass Terron Armstead wieder zurückkommt. Dann auch mit Blick auf die Playoffs, wo es ja auch im Moment danach aussieht bei den Dolphins. Das war soweit an schwerwiegenden Verletzungen und an Spielern, die einen großen Namen haben, bei denen es relevant ist.
Ja, ihr habt es gehört, schon wirklich ziemlich viele jetzt und vor allem ein Team, das natürlich deutlich betroffen ist, wieder die Los Angeles Rams. Ich glaube, das Verletzungspech ist diese Saison schon fast gleichzusetzen mit dem von den Ravens, obwohl die Ravens dann immer noch guten Football spielen konnten. Bei den Rams ist das nicht der Fall. Vor allem, man muss auch sagen, die Rams sind nicht draußen, weil die sich so viel verletzt haben, sondern man hat auch mit dem ganzen Team vorher schon schwachen Football gespielt. Trotzdem ist man natürlich jetzt sehr, sehr hart getroffen. So, wir kommen in die neue Woche. Morgen Nacht spielen erstmal die Bills gegen die Patriots. Auch ein Spiel, was wir locker hätten mit reinnehmen können. Hat es aber diese Woche nicht reingeschafft. Also daran merkt man schon, was diese Woche für gute Spiele sind. Deswegen, wir fangen einfach mal an mit den Packers gegen die Bears, weil die spielen um 19 Uhr am Sonntag. Ich habe da wirklich nicht viel zu sagen. Wir haben es vorhin anklingen lassen, warum das so ist. So, ich fange mal eben direkt an. Laufverteidigung der Packers ist natürlich absoluter Murks, wenn man da letzter in der ganzen NFL ist. Deswegen, da ist man schlechtester in der ganzen NFL nach Yards. Und wir kennen den Quarterback der Bears. Das ist Justin Fields. Der kann gut scramblen. Das wird ganz, ganz wichtig für die Packers, den einzudämmen. Und auf der offensiven Seite, die Bears Defense ist absolut schwach. Jetzt noch mit Verletzungspech für Eddie Jackson. Also, da ist man wirklich, wirklich angreifbar auf Seiten der Bears. Also da musst du Punkte aufs Board bringen. Und wenn man gegen die Eagles Defense so viele Punkte aufs Board bringt, dann erwarte ich auf jeden Fall, dass man das gegen die Bears auf jeden Fall schafft, die auch eine der schlechtesten in der ganzen NFL sind. Von der Defense her auf Run-Seite wie auf Pass-Seite. Also da muss was gehen. Die Packers, wie gesagt, einfach nur, also ich glaube, gegen den Pass wird es gar nicht so schwer zu verteidigen. Du musst diesen Run eindämmen, wo man wirklich eine eklatante Schwäche hat. Deswegen, wenn man das ansatzweise hinbekommt, dann müssten die Packers das Spiel gewinnen. Die Packers sind auch Favorit mit 4 Punkten im Soldier Field. Ich würde den Spread ungefähr so annehmen und sagen, dass die Packers Favorit sind und das Spiel auch gewinnen werden. Was sagst du dazu, Finn?
Ja, also wenn die Packers das Spiel nicht gewinnen, dann Ja, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also die Packers, also ja, also die Bears, Entschuldigung, aber jetzt ohne Eddie Jackson und Daniel Mooney und mit Justin Fields, der ja angeschlagen ist, würde es mich wundern, wenn die Bears, überhaupt noch ein Spiel die Saison gewinnen, wäre es eigentlich schon verwunderlich, wenn ich ehrlich bin. Also die Bears müssen gewinnen, ganz klare Kiste. Die Packers meine ich natürlich, Entschuldigung.
Okay, ja, und genau so in diesem Format wird es jetzt für den Rest der Saison auf jeden Fall mit den Packers und mit den Broncos weitergehen. Es sei denn, man gewinnt jetzt noch, keine Ahnung, 3-4 Spiele am Stück und am letzten Spieltag geht es nochmal um was. Aber davon ist natürlich erstmal nicht auszugehen. Selber Slot, selbe Spielzeit. Finns Team, das sind die Minnesota Vikings, die spielen zu Hause gegen die New York Jets und wir haben es vorhin schon anklingen lassen. Ähnliches Spiel wie gegen die Patriots. Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast, Finn.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ja, erstmal ist das ein Spiel, wo Minnesota den NFC North-Titel clinchen kann. Generell gibt es dieses Spiel, diesen Spieltag zwei Clinching-Szenarios. Einmal bei den Vikings und einmal bei den Eagles. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast, sonst kann ich den dir gleich auch nochmal vorlesen. Und zwar können die Vikings die NFC North gewinnen, sollten die Vikings das Spiel entweder gewinnen und Detroit verliert nebenbei oder verliert, oder spielt unentschieden, oder Minnesota spielt unentschieden und Detroit verliert. Das heißt, eigentlich relativ wahrscheinlich sogar, dass das passiert. Ist nicht an so viele Szenarien gebunden, dass das eintritt. Ja, aber wie gesagt, die Minnesota Vikings müssen erstmal das Spiel gewinnen und das wird gegen die Jets auch alles andere als leicht. Denn auch die Jets stehen 7-4 und haben damit noch ja doch einige also sie wollen in die Playoffs kommen, so. Jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen. Die Jets haben die fünftbeste Defense nach Yards per Game mit 308,8 und die viertbeste Defense nach Points per Game. Das heißt, im Grunde ist das wieder so ein Spiel wie letzte Woche und auch davor die Woche gegen die Cowboys schon. Das heißt, dass die gegnerischen Teams von den Vikings vor allem durch ihre Defense eben getragen werden. Bei den Jets ist es so, dass die Offense oftmals ja auch Probleme hatte und letzte Woche dann eben keine Probleme. Man wird diese Woche dann sehen, wie viel das wert gewesen ist, weil ich habe eben gesagt, es war nur die Bears-Defense, aber auch die Vikings-Defense ist jetzt im Moment nicht das Gelbe vom Ei. Ich habe hier noch was gesehen, eben was ich einmal vorlesen kann, denn die Vikings sind Platz 26 in der Liga nach First Downs Allowed, Platz 26 in Red Zone Touchdowns Allowed, Platz 27 in Pass-Defense DVOA, Platz 28 in Passer Rating Allowed, Platz 31 in Yards Allowed, Platz 31 in Yards per Play Allowed, Platz 31 in Completion Percentage Allowed, Platz 32 in Yards per Play Allowed und Platz 32 in Passing Yards Allowed. Und das, glaube ich, zeigt ziemlich gut, dass die Vikings eine der schwächsten Defenses der Liga sind, vor allem in den letzten Wochen. Und all das, obwohl du immer noch mit Za'Darius Smith und Danielle Hunter zwei der besten Edge-Rusher die Liga hast, und das ist eigentlich so ein bisschen merkwürdig, wenn man ehrlich ist. Das wird dieses Spiel aber umso wichtiger, dass die Vikings eben Pressure generieren. Das hat in den letzten beiden Spielen jetzt nicht so gut funktioniert mit Hunter und Za'Darius Smith. Bei Za'Darius Smith habe ich mehr und mehr das Gefühl, dass er ja auch ein bisschen angeschlagen ist. Der ist mittlerweile eigentlich jede Woche auf dem Injury Report mit einer Knieverletzung, spielt aber immer wieder und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er da schon Probleme hat, die ihn so ein bisschen einschränken. Vielleicht wäre es gar nicht mal so verkehrt, ihn einmal eine Woche rauszunehmen, um den dann irgendwie wieder voll fit zu bekommen, gerade dann mit Blick auf die Playoffs. Vielleicht kann es auch jetzt dann geholfen haben, dass die Vikings Donnerstag schon gespielt haben und jetzt eben ein paar Tage mehr hatten, um sich zu erholen. Das werden wir dann sehen. Aber Pressure, wie gerade angesprochen, wird sehr, sehr wichtig, denn wir haben letzte Woche bei den Bears gesehen, dass sie gar keinen Pressure auf Mike White bekommen haben. Und gegen die O-Line der Jets sollte es aber eigentlich möglich sein, Pressure zu generieren. Und das wird halt auch wichtig, weil Mike White hat jetzt letzte Woche sehr, sehr gut ausgesehen. Aber wie gesagt, es ist eine sehr, sehr kleine Sample-Size. Er ist ein Spiel jetzt gespielt diese Saison. Von daher muss man dann eben sehen, wie Mike White potenziell gegen Pressure spielt. Für die Vikings Defense wird es auch sehr, sehr wichtig sein, dass sie Garrett Wilson und Elijah Moore gestoppt bekommen. Da habe ich aber schon meine Zweifel, gerade bei Elijah Moore, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir vorstellen, dass Patrick Peterson gegen Garrett Wilson aufgestellt wird und da seine Rolle sehr, sehr gut erledigt, weil Peterson die Saison auch echt wieder eine gute Saison hat. Aber Elijah Moore im Slot könnte gefährlich werden, weil die Vikings eben ansonsten auf Cornerback ziemlich angeschlagen sind. Denn, Caleb Evans, der Cornerback, der jetzt auch letzte Woche raus war, ist immer noch questionable. Cameron Dantzler ist nach wie vor auf Injured Reserved und Andrew Booth, der Rookie-Cornerback, ist, das habe ich eben bei den Verletzungen gar nicht aufgenannt, ist auch jetzt wahrscheinlich erstmal länger raus, wurde am Knie operiert. Da muss man sehen, ob der diese Saison nochmal zum Einsatz kommt. Das heißt, auf Cornerback sind die Vikings sehr, sehr groß angeschlagen. Das erstmal so grob auf der defensiven Seite. Das heißt, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass Mike White nochmal ein gutes Spiel hat. Aber bei Mike White muss man eben erstmal sehen, ob er das, was er letzte Woche eben geleistet hat, nochmal so wiederholen kann, weil auch letzte Saison hat Mike White ja ein paar Spiele gehabt. Da hat er einmal auch sehr, sehr gut ausgesehen, aber in den anderen Spielen dann teilweise gar nicht mehr so gut. Ja, kommen wir dann zur anderen Seite des Balls. Wie gesagt, Jets Defense könnte sehr, sehr gefährlich werden. Das ist wieder so eine typische Rob Salah Defense, wie man es bei den 49ers schon mal gesehen hat vor zwei, drei Jahren, als sie im Super Bowl waren. Das heißt, dass sie eben versuchen, über ihren Foreman Rush, über ihre D-Line, ja, sehr, sehr viel Pressure zu generieren. Dann haben sie natürlich mit Sauce Gardner einen der absolut besten Lockdown-Corner dieses Jahr und mit DJ Reed auch einen sehr, sehr guten zweiten Cornerback, der sehr, sehr gut spielt. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt auf das Matchup Jefferson gegen Sauce Gardner, das wir wahrscheinlich bekommen werden. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie Jefferson sich gegen Sauce schlägt, beziehungsweise wie Sauce sich gegen Jefferson schlägt. Könnte ein sehr, sehr hitziges Duell werden. Wer hier dann noch ein X-Factor werden könnte und eigentlich werden müsste, ist TJ Hockenson, weil Adam Thielen gegen DJ Reed, glaube ich, ein Matchup wird, was ziemlich ausgeglichen sein könnte. Und dann ist eben die Frage, wie die Vikings Offensive Line den Pass-Rush der Jets handeln kann. Christian Darrisaw nach wie vor auch questionable, da weiß man noch nicht, ob der spielen kann. Aber die Jets haben eben auch einen starken Pass-Rush, vor allem durch die Mitte, durch Quinn Williams, der laut PFF die siebtmeisten Pressures diese Saison generiert hat. Und mit John Franklin Myers haben sie eben auch einen sehr, sehr soliden Edge-Rusher, ist jetzt keiner der Elite-Edge-Rusher, aber der spielt auch eine völlig, völlig grundsolide Saison, ist laut Pressures so in den 20ern, also in den hohen 20ern, in den niedrigen 10ern. Also durchaus sehr, sehr solide. Von daher kann ich mir hier vorstellen, dass es auf jeden Fall ein Spiel wird, was oder wo die Vikings ein paar Probleme bekommen könnten. Aber wir haben letzte Woche auch gesehen, dass eben die Vikings in der Lage sind, gegen eine gute Defense Punkte zu machen. Und da habe ich die Hoffnung, dass das auch gegen die Jets diese Woche der Fall sein wird. Die Vikings sind 3 Punkte Favorit, spielen zu Hause. Und das ist auch dann einer der Gründe, warum ich am Ende des Tages auf die Vikings setze.
Ja. Eigentlich hast du alles gesagt. Ich glaube, dass dieses Jefferson gegen Sauce und Thielen gegen Reed, ich glaube, das hebt sich so ein bisschen auf. Ich glaube, das sind beides ganz, ganz enge Duelle und ich glaube, dass TJ Hockenson dann wirklich eine ganz, ganz große Rolle spielen könnte in diesem Matchup. Deswegen, du hast es eigentlich richtig gesagt. Ich bin auf Dalvin Cook gespannt. Die letzten Wochen ein bisschen besser ins Rollen gekommen. Wird natürlich in dieser Woche sehr, sehr schwer, aber traue ihm auch hier einiges zu. Letzte Woche einige Punkte aufgelegt gegen eine sehr, sehr gute Defense. Jetzt spielst du wieder gegen eine sehr, sehr gute Defense. Und ich glaube, denselben Fehler werde ich nicht nochmal machen und gegen die Vikings tippen. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass die Vikings, natürlich ist da noch nicht alles Gold, was glänzt. Du hast es gesagt, gerade in der Defense hat man erhebliche Probleme, vor allem auch in der Pass-Defense. Die Packers haben Za'Darius Smith vor 2 Jahren, einmal so eine Spieltagpause gegeben, das weiß ich noch. Das war nämlich bei den Packers ähnlich der Fall. Und ich glaube, ich könnte mir das gut vorstellen, dass die Vikings das auch mal machen können. Auf jeden Fall gehe ich hier auch mit den Vikings. Dennoch traue ich Mike White einiges zu, vor allem mit dieser Connection zu Garrett Wilson. auch zum Mohl glaube ich schon, dass er da gute Pässe anbringen kann. Dennoch glaube ich, dass die Vikings das Spiel gewinnen müssten am Ende. Kommen wir zum nächsten Spiel. Wir sind immer noch im selben Slot, das ist immer noch Sonntag um 19 Uhr. Und wir sind bei den Titans gegen die Eagles. Und das Spiel habe ich diesmal vorbereitet. Die Titans stehen mit 7 und 4 da, die Eagles mit 10 und 1, also das erste Team mit Double Digits. Ich habe mir erstmal aufgeschrieben, das könnte überraschend das beste Spiel der Woche werden.
Soll ich gerade nochmal die Clinching-Szenarios vorlesen bei den Eagles?
Ja, kannst du gerne machen.
Also die Vikings haben eben, oder habe ich eben gesagt, haben die Möglichkeit, die NFC North zu clinchen. Und dadurch eben die Playoffs, und die Eagles haben aber tatsächlich die Möglichkeit, schon die Playoffs zu clinchen, dadurch eben, dass ihre Division noch nicht so weit hinten dran ist, dass da noch nicht die Möglichkeit besteht. Aber die Eagles können die Playoffs eben clinchen auf zwei Art und Weisen. Einmal die Eagles gewinnen, Washington verliert, San Francisco verliert oder spielt unentschieden, und Seattle verliert oder spielt unentschieden. Und Philadelphia gewinnt, Washington spielt unentschieden, San Francisco verliert und Seattle verliert. Also hier sieht man schon, dass es an viele, viele mehr Szenarien geknüpft, dass das eintritt. Aber dennoch ist es durchaus möglich, dass die Eagles eben die Playoffs klar machen in dieser Woche.
Das stimmt, genau. Gut, dass du es vorbereitet hast, denn ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt, um ehrlich zu sein. Fangen wir nochmal neu an. Also, ich habe mir als erstes aufgeschrieben, das könnte überraschend das beste Spiel der Woche sein, weil ich habe das Gefühl, das kann in alle Richtungen gehen. Das kann ein Low-Scoring-Game werden, weil beide Defenses ganz gut sind. Es könnte ein High-Scoring-Game werden, weil beide Offenses auch kreieren können. Deswegen, beide Teams haben halt eine funktionierende Offense. Die Eagles funktionieren sowieso, da brauchen wir gar nicht drüber reden, über den Boden und durch die Luft. Die Titans etwas weniger durch die Luft, aber dafür auf dem Boden umso mehr. Das ist halt auch die Achillesferse der Eagles in der Defense. In der Verteidigung gegen die Run sind die Eagles nur NFL-Mittelmaß. Die Titans Run-Defense ist dafür wirklich NFL-Extraklasse. Und der Pass dafür ziemlich anfällig. Also, das heißt, obwohl man mit Christian Fulton, Kevin Byard, Amani Hooker eigentlich eine ziemlich gute Secondary aufzuweisen hat, deswegen muss Henry sich als Runner gegen Hurts als Passer durchsetzen in diesem Matchup. Anders gewinnst du das wahrscheinlich nicht. Beide Teams sind auch nach Punkten, die sie den anderen Teams erlaubt haben, zu scoren. Eng beieinander, nämlich auf Platz 8 und 9. Also das ist ziemlich, ziemlich eng generell in den Defenses. Die Titans haben dabei 11 Punkte weniger zugelassen. Deswegen ist es auch hier eigentlich ein Tie. Wäre dann nicht dieses riesige Big-Play-Potenzial der Eagles-Defense. Also das ist wirklich unglaublich. Die haben 22 Takeaways, das heißt im Schnitt zweimal pro Spiel, und das halt durch Interceptions und Fumbles zusammengenommen, logischerweise. Das sind zwei Drives, die am Ende das Spiel kosten können für die Titans, und deswegen würde ich bei dem Spiel am Ende immer mit einem knappen Sieg der Eagles gehen, aber knapper als der Spread, denn der Spread, der liegt bei 5,5 Punkten. Ich glaube, das könnte am Ende so ein 3-Punkte-Spread werden. Wie gesagt, aber es kann auch in alle Richtungen gehen. Ich finde das Spiel wirklich sehr, sehr schwer zu predikten. Und wie gesagt, ich kann mir ja alles vorstellen, weil wirklich genau beide mit den Schwächen des anderen so ein bisschen arbeiten können. Key-Player natürlich bei den Eagles natürlich wieder Miles Sanders und Jalen Hurts, wie viel die über den Boden machen können. Dabei können die aber auch genauso gut werfen auf AJ Brown, auf Devonta Smith. Das ist halt ein sehr, sehr gutes Team, was gut aufgebaut ist. Und wie gesagt, die Secondary der Titans habe ich angesprochen, ist ein bisschen anfällig, obwohl man da eigentlich sehr, sehr gute Leute drin hat. Und auf der anderen Seite ist es halt genauso wichtig, dass man Derrick Henry halt stoppen kann. Die Defense die Run-Defense der Eagles, nochmal so, ist NFL-Mittelmaß, wir haben es gesagt. Aber trotzdem hast du auch da gute Spieler drin, die das auf jeden Fall über ein Spiel lang hinkriegen. Dann hast du mit Tannehill, der die letzten Wochen auch wieder ein bisschen besser an Fahrt gekommen ist als am Anfang der Saison. Traylon Burks muss ich durchsetzen gegen halt diese sehr, sehr guten Corners mit Darius Slay und Bradbury. Und deswegen, also ich habe die Eagles halt dieses kleine Mühe weiter vorne. Aber wie gesagt, ich würde mich nicht mal wundern, wenn die Titans hier wirklich zum Stolperstein werden könnten. Weil das auch genauso wie die Eagles eigentlich ein grundsolides Football-Team ist mit einem sehr guten Gerüst. was durch manche Rotational Player halt sehr, sehr gut aufbewertet wird. Deswegen, ich sehe ein enges Match, aber am Ende machen es die Eagles wahrscheinlich auch wegen des Heimvorteils.
Ja, also aus Vikings-Fansicht hoffe ich natürlich, dass die Eagles noch ein paar Spiele verlieren, weil die Vikings dadurch immer noch die Möglichkeit in den First Seed sich zu ergattern.
Ja, das könnte auf jeden Fall
nicht werden. Ich wollte sagen, also das wäre so ein Spiel, wo ich glaube ich die Wahrscheinlichkeit am höchsten sehe, mit Blick auf den restlichen Schedule der Eagles, wo sie noch ein Spiel verlieren könnten, zusammen mit den Cowboys, wahrscheinlich. Und ja, du hast es angesprochen, die Rushing Offense der Eagles ist halt wahrscheinlich das Prunkstück, was man eben stoppen muss. Und die Titans haben tatsächlich die drittbeste Run-Defense nach Yards per Game. Haben generell unterm Radar wahrscheinlich so ein bisschen eine der besseren Defenses der Liga, lassen im Schnitt nur 18,6 Punkte zu. Und ja, das wäre so ein Spiel, was vielleicht den Eagles Probleme bereiten kann, wie du schon gesagt hast. Und ich hoffe und ich gehe mit den Titans tatsächlich. Also rein realistisch betrachtet würde ich wahrscheinlich mit den Eagles gehen, immer noch. Genau. Aber ich hoffe, dass die Titans das Spiel gewinnen und deswegen gehe ich mit den Titans.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hat er wieder so ein bisschen Wunschdenken reingemogelt. Aber ist natürlich absolut konform und fürs Tippspiel würde es mich natürlich dann noch nur noch mehr freuen, wenn die Eagles am Ende den Sieg nach Hause tragen.
Ich habe übrigens, hast du das gesehen? Ich habe letzte Woche vergessen, die Thursday Night Games zu tippen. Das war ein bisschen bitter, weil dadurch habe ich dir 4 Punkte Rückstand geschenkt. Beziehungsweise dir 4 Punkte Vorsprung.
Genau, ich habe die Führung ein bisschen ausgebaut. Genau, wir bleiben noch im selben Slot. Wir haben nämlich noch ein sehr, sehr gutes und vor allem, ich glaube, das wichtigste Spiel der Woche, wenn man mal so auf die Records und die Tabellen guckt. Da treffen nämlich die Washington Commanders auf die New York Football Giants. Die Commanders stehen 7-5, die Giants stehen 7-4 und das Spiel hat sich Finn ein bisschen genauer angeguckt.
Ja, erstmal finde ich es völlig absurd, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja das Spiel zwischen den zwei schlecht platziertesten Teams in der Division ist. Und die haben halt beide einen positiven Rekord mit 7-4 und 7-5. Im Moment sind, glaube ich, sogar alle 4 Teams aus der NFC East in den Playoffs, wenn ich jetzt nicht ganz falsch fliege.
Das ist richtig.
Und dementsprechend ist es natürlich auch ein enorm wichtiges Spiel mit Blick auf die Playoffs, weil mit einer Niederlage könntest du halt, beziehungsweise die Commanders im Moment sind, glaube ich, noch hinten dran. Die Commanders könnten mit einer Niederlage halt direkt wieder aus den Playoffs rausrutschen. Aber die Commanders sind im Moment deutlich besser in Form als die Giants, haben 6 der letzten 7 Spiele gewonnen. Die Niederlage war gegen die Vikings. Das muss ich hier an dieser Stelle dann auch nochmal mit einfließen lassen. Und die Giants haben aber aus den letzten 4 Spielen 3 verloren tatsächlich. Letzte Woche ja gegen die Cowboys. Von daher auf jeden Fall im Moment das Momentum auf der Seite der Commanders. Bei denen muss man wahrscheinlich aber auch sagen, dass die Defense im Moment so ein bisschen die Offense trägt. Taylor Heinicke, spielt nicht so gut, wie vielleicht viele das von ihm denken. Er hat sehr, also ich habe es mir angeguckt, er hat eine sehr, sehr hohe Prozentzahl an Turnover-Worthy Placement, über 6. Das ist schon ziemlich, ziemlich hoch. Und für die Giants wird es eben wichtig sein, auf der offensiven Seite ein paar Punkte zu machen, weil ich glaube, dann haben sie gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Das wird aber, glaube ich, gar nicht so leicht. Denn die Commanders haben in ihrer Interior oder in ihrer Defense Line Montez Sweat und Jonathan Allen, die beide eine sehr, sehr starke Saison spielen. Chase Young, der Second Overall Pick von vor 2 Jahren, der eine sehr, sehr gute Rookie-Saison hatte und ja auch Rookie of the Year wurde, könnte jetzt sein Comeback geben nach ziemlich langer Zeit, wo er eben außen vor gewesen ist mit einer Verletzung. Von daher wird das der Commanders Defense auf jeden Fall eher noch mal ein bisschen ja, mehr Positives bringen als Negatives, logischerweise. Und wenn die Defensive Line der Commanders eben wieder in Ordnung spielt, dann glaube ich, haben sie auch gute Chancen, hier die Offense der Giants zu stoppen. Zumal die Giants natürlich immer noch sehr, sehr viel Wert auf das Running Game über Saquon Barkley setzen. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben die Giants eben oftmals Probleme. Auch wenn Daniel Jones gar nicht mal so schlecht aussieht, wie man vielleicht das von vor der Saison noch gedacht hat. Darius Slayton mit auf Wide Receiver, der die letzten Spiele allen voran ganz gut gespielt hat, könnte hier auch dann nochmal ein Faktor werden für die Giants. Sollte das Rushing Game tatsächlich nicht funktionieren. Aber mit Cameron Curl und Forrest haben die Commanders auch zwei sehr, 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 sehr gute Safeties, die im Passing Game natürlich auch einen Einfluss haben, und mit Kendall Fuller auch ein Cornerback, der auf jeden Fall in der Lage ist, vielleicht hier den ein oder anderen Receiver der Giants zu stoppen. Ja, auf der anderen Seite des Balls, die Giants haben auch eine ganz gute Defense. Dexter Lawrence, der Interior Defensive Lineman, laut PFF mit 39 die fünf meisten Pressures aller Defensive Lineman Interior. Und Leonard Williams, der auch eine sehr, sehr gute Saison spielt, sind halt wahrscheinlich so die X-Faktoren im Moment der Giants Defense. Und wenn die eben ein gutes Spiel haben, dann können die auch durchaus Druck auf Taylor Heinicke generieren. Und ich habe es eben gesagt, der hat eine sehr, sehr hohe Prozentzahl an Turnover-worthy Plays. Und da ist er auch immer mal wieder für eine Interception gut. Und wahrscheinlich wird das auch für die Giants hier wichtig sein, ein paar Turnover zu kreieren. Ansonsten, glaube ich, könnte es eng werden für die Giants. Die Commanders natürlich mit Terry McLaurin und Curtis Samuel. Ja, zwei völlig, völlig solide Receiver. Terry McLaurin, mehr als völlig solide, ist wahrscheinlich einer der besten der Liga. Mit Antonio Gibson haben sie einen Running Back, der auch immer im Running Game und aber auch im Passing Game in der Lage ist zu kreieren. Und letztendlich, ja, die Commanders sind auswärts 2,5 Punkte Favorit. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass sie ihr Momentum aus den letzten Wochen mit hier in dieses Spiel bringen. Und deswegen gehe ich am Ende auch mit den Commanders.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich mache nämlich dasselbe, um das schon mal vorwegzunehmen. Und die Begründung ist eigentlich ganz easy. Die New York Giants sind nämlich nach Passing Yards per Game auf dem Platz Nummer 29 der NFL. Und daran sieht man schon, wie viel Einfluss Saquon Barkley hat in diesem Team, in dieser Offense generell. Und mit dieser Interior D-Line, die man bei den Commanders hat, die werden auf jeden Fall das Duell an der Line gewinnen gegen die O-Line der Giants. Und dann werden die Lücken kleiner, dann wird viel Druck generiert auf die Jungs, auf die Playmaker. Und ich glaube, dass man dann einfach bei den Giants zu limitiert sein wird am Ende. Ja, was Daniel Jones macht, ist immer eine kleine Wundertüte, um ehrlich zu sein. Mal ein gutes Spiel, mal ein miserables Spiel, mal ein solides Spiel. Ja, deswegen, also ich glaube, bei den Giants weiß man, obwohl man 7-4 steht, jetzt gerade trotzdem noch nicht so richtig, wo man wirklich steht. Hört sich blöd an nach 11 Spielen schon in der Saison, aber das ist ein Team, was man sehr, sehr schwer greifen kann. Man weiß nicht so richtig, ob die legit sind oder nicht. Für mich sind die Commanders in diesem Spiel verdient Auswärtsfavorit. Liegt natürlich an dem Momentum, was du gesagt hast. Wie gesagt, man kann Barkley limitieren. Und wenn man Daniel Jones zum Passen zwingt, dann hat man sehr, sehr gute Safeties und einen sehr klasse Cornerback. Und ich glaube, dass man die Jungs da schon sehr, sehr limitieren kann. Und deswegen die Washington Commanders das Spiel wahrscheinlich gewinnen werden. Hattest du den Spread gesagt mit 2,5 Punkten? Also ich glaube, den kann man, ja, ich glaube, den kann man so ungefähr nehmen. Ich glaube aber, wenn ich tippen müsste, würde ich drüber gehen. Ich glaube, die Commanders könnten auch mit einem Touchdown-Abstand hier das Spiel gewinnen. So, jetzt haben wir aber den späten Slot, aber noch nicht den ganz späten, wir haben diesen Zwischenslot. Wir haben 5 Minuten nach 10 und da spielen die Miami Dolphins, die 8 und 3 stehen, bei den San Francisco 49ers mit 7 und 4 und das Spiel hat Finn wieder analysiert.
Ja, das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf und werde ich mir
Ja.
sicherlich auch angucken. Ja, hier spielen nämlich die San Francisco 49ers gegen die Miami 49ers. Denn
Vielen Dank.
Die Dolphins haben natürlich sehr, sehr viel Personal von den 49ers geholt in der Offseason. Allen voran natürlich mit ihrem Head Coach Mike McDaniel. Aber da sind auch ein paar Running Backs, die noch von den 49ers mit rübergewandert sind. Und auch die Identität der Offense von den Dolphins erinnert so ein bisschen an die 49ers. Ja, das Key-Matchup an dieser Stelle, würde ich sagen, was, glaube ich, das Spiel am Ende des Tages dann entscheiden wird, ist die 49ers Defense gegen die Miami Dolphins Offense. Denn die 49ers haben, wir haben es vorhin schon mal gesagt, eine der besten, wenn nicht im Moment sogar die beste Defense der Liga gegen eben die Dolphins, die, so weit kann man, glaube ich, auch sich aus dem Fenster lehnen, eine der besten Offenses der Liga haben. Liegt natürlich an ihren zwei Elite-Wide-Receivern mit Tyreek Hill, der im Moment die Receiver anführt nach Receiving Yards mit 3 Yards mehr als Jefferson. Und mit Jalen Waddle, der die 5 meisten Receiving Yards der Liga hat. Also hier auf jeden Fall ein Top-Right-Receiver-Duo, wo wir eben beide in der Top 5 von Receiving Yards anzusiedeln sind. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese beiden Personalien auf jeden Fall auch ein Faktor sein werden, um der Defense der 49ers Probleme zu bereiten. Denn ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wann die 49ers das letzte Mal mit so einer potenten Offense zu kämpfen hat. Ich schaue gerade mal in ihren Schedule. Aber ja, das letzte Mal waren vielleicht die Chargers, da haben die gewonnen, und das allerletzte, davor, dann Woche 7 gegen die Chiefs, haben die tatsächlich derbe aufs Maul bekommen, kann man auch sagen. Aber ich bin eben ja sehr, sehr gespannt, vor allem auf den Pass Rush, ob der hier eben durchkommt, weil Nick Bosa, glaube ich, könnte hier auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor werden. Ich habe auch vorhin bei den Verletzungen schon gesagt, dass Terron Armstead eben ausfällt. Das könnte eben Bosa ja durchaus in die Karten spielen. Ich kann mir vorstellen, dass der eben dann vor allem gegen den linken Tackle aufläuft, gegen den Backup-Tackle, und dass der hier eben ihn vor Probleme stellen wird. Ebukam, der zweite Edge-Rusher, spielt auch eine völlig solide Saison. Fred Warner, der, glaube ich, Mike Gesicki covern wird über die Mitte und über den Tight End. Und dann bin ich eben gespannt, wie Charius Ward gegen entweder Tyreek Hill oder Jalen Waddle aussieht. Mit Hufanga und Gibson Senior haben sie natürlich auch zwei Safeties, die bisher eine gute Saison spielen. Generell die Secondary völlig solide. Aber da bin ich eben sehr, sehr gespannt drauf, wie sie gegen Tyreek Hill und Jalen Waddle spielen, die natürlich vom Receiver-Typen her jetzt auch nicht so oft zu finden sind in der NFL. Durch eben ihre Fähigkeiten, gerade was Yards After Catch und Run After Catch noch angeht. Das finde ich auch echt schwierig zu predikten, muss ich sagen. Auf der anderen Seite des Balls glaube ich, dass das so ein Spiel wird, ja, was man, glaube ich, jetzt ja nicht besonders anders betrachten muss als wahrscheinlich alle anderen Spiele der 49ers Offense. Ist halt so ein Spiel, wo Garoppolo wieder das Game managen muss. Du hast natürlich mit Brandon Ayuk, Debo Samuel und Kittel 3 Personalien, die du im Auge haben musst. Du hast McCaffrey, der einer der besten Running Backs ist, und diese 49ers Offense ist natürlich auch immer imstande, Punkte zu machen. Die Saints Defense hat es letzte Woche ganz gut hingekriegt, die zu stoppen, hat aber nichts gebracht, weil eben die Offense der Saints dann keine Punkte gemacht hat. Aber die Defense der Dolphins ist jetzt auf jeden Fall nicht auf dem Level von Saints, würde ich mal sagen. Auch wenn sie eine gute Defensive Line haben mit Bradley Chubb, mit Melvin Ingram, mit mit Jalen Phillips. Von daher glaube ich, dass die 49ers Offense auf jeden Fall Punkte scoren wird. Und wie gesagt, für mich ist dann die Frage, wie viele Punkte die Dolphins Offense scoren wird. Favorit sind im Moment die 49ers mit 4 Punkten. Und das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich schwierig zu predikten. Ich glaube, ich gehe aber tatsächlich mit den Dolphins. Ich lehne mich hier mal aus dem Fenster.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, das ist sehr schön, weil der einzige Grund, den ich habe, warum man hier mit den 49ers gehen sollte, ist, dass das Original meistens die Kopie schlägt. Ich glaube, dass die 49ers halt wahrscheinlich durch das Coaching, was sie haben und so weiter, dass ein Trainer weiß natürlich auch immer, wie man seine eigene Spielweise schlägt. Und Kai Shanahan wird es, glaube ich, ein bisschen besser wissen. Ich glaube einfach, dass die 49ers mit den Waffen, die sie haben, gegen die Dolphins Defense auf jeden Fall mehr Punkte auflegen wird als gegen die Saints Defense, du hast es gesagt. 13 Punkte waren da ein bisschen wenig. Ich gehe davon aus, dass beide Teams ordentlich scoren werden und am Ende der Game Manager Garoppolo wahrscheinlich das Spiel gewinnen kann für die 49ers. Aber dennoch wirklich ein sehr, sehr schwer zu predictendes Spiel. Ich finde, 4 Punkte ist ein ganz schön großer Spread dafür.
Das finde ich auch, ja.
Dafür der Heimvorteil ist auch noch dabei. Also ich gehe mit den 49ers. Wie gesagt, aber der Spread, ich glaube, eigentlich hätte ich da 1,5 Punkte vielleicht erwartet. Deswegen, das ist schon, hat mich schon überrascht, als ich das gesehen habe. Aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das man sehr viel gucken kann diese Woche. Dann das nächste Spiel, auf das man wirklich genau gucken muss diese Woche. Chiefs 9-2 bei den Bengals 7-4. Und anhand unserer Spielerauswahl merkt ihr erstmal, was für gute Spiele da wirklich diese Woche bei sind. Das müsste eigentlich schon, glaube ich, die beste Woche sein von den Spielen her, weil es war wirklich schwer, hier auch andere Teams reinzuholen, weil man hört es ja wirklich 9-2, 7-4, 8-3 gegen 7-4, 7-5 gegen 7-4, sind alles wirklich sehr, sehr geile Duelle.
Ich habe mal gerade gezählt, es gibt 6 Matchups, wo beide Teams einen Winning Record haben. Das haben wir, glaube ich, selten. War selten der Fall diese Saison. Und ist auch selten, glaube ich,
denke ich. Ja, genau, das ist sehr, sehr selten. Das müssten ja die 5 sein, die wir haben, und dann wahrscheinlich noch Bills gegen Patriots.
Ja.
Deswegen, also wirklich sehr, sehr gute Spiele diese Woche. Also eine Woche, auf die man sich sehr, sehr freuen kann. Und zum Abschluss dieses Spieltags, also es ist nicht das letzte Spiel am ganzen Spieltag, aber der späte Slot am Sonntag, wie gesagt, Chiefs 9-2, bei den Bengals 7-4. Und ich würde sagen, wer Punkte liebt, der sollte dieses Spiel auf jeden Fall einschalten. Das müsste das punktreichste Spiel des Spieltags werden. Das Spiel davor hatte auch Potenzial für, wird es aber wahrscheinlich nicht werden, weil hier sind 2 Teams, die ihre Spiele eher aufgrund der Offense gewinnen als aufgrund der Defense. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Die Nummer 1 Offense nach Punkten gegen die Nummer 5 Offense nach Punkten, also die 1 sind natürlich die Chiefs, scoren auf jeden Fall beide sehr, sehr ordentlich und sehr, sehr viel. Deswegen hängt das Spiel für mich vor allem an der Defense. Die Bengals lassen pro Spiel nur 1,9 Touchdowns zu. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Das liegt aber eher an der guten Red Zone Defense. Also man lässt schon quasi genauso viele Punkte zu wie die Chiefs, aber wirklich ganz, ganz wenig Touchdowns. Dafür sehr viele Field Goals. Aber diese Red Zone Defense von den Bengals, die ist schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, beide ungefähr gleich im Schnitt. Die Bengals lassen 21 Punkte im Schnitt zu, die Chiefs 22. Also da ist man ungefähr auf demselben Niveau am Ende. Es kommt also hier wirklich einfach darauf an, welche Offense die Defense besser schlagen kann, also welche Defense besser performt. Deswegen müssen wir eigentlich am besten in diesem Spiel auf das Personal gucken und auf die Matchups. Jamar Chase ist noch fraglich, wird aber wahrscheinlich spielen, so wie man es raushört. T. Higgins und Tyler Boyd sind dann die anderen beiden Receiver und das spielst du halt gegen Trent McDuffie und Legarius Sneed. Die sind dieses Jahr beide wirklich absolut gut. Trent McDuffie generell erstmal eine unglaublich gute Rookie-Saison. Wird, glaube ich, gar nicht so sehr hervorgehoben in solchen Diskussionen, aber Trent McDuffie macht schon wirklich, wirklich gut. Ist natürlich auch nicht so gut wie zum Beispiel Sauce Gardner, deswegen steht er natürlich da sehr weit im Schatten. Dann hast du noch auf der Seite natürlich Mixon oder P-Ryan. P-Ryan macht es natürlich sehr, sehr gut als Mixon-Vertreter und das durch die okay Line der Chiefs, ja, ist auf jeden Fall angreifbar, muss man schon sagen. Neben Jones ist da schon sehr, sehr viel Verbesserungsspielraum für die Chiefs. Andere Seite, Juju und Marquez Valdes-Scantling gegen Eli Apple und Cam Taylor-Britt. Dann dazu hast du noch als tiefe Safeties hast du dann Jesse Bates und Von Bell. Die lassen halt wenig Touchdowns zu, wie ich vorhin schon gesagt habe. Aber man hat jetzt gerade nur die Right Receiver gehört und der große Grund, warum diese Chiefs so gut sind, ist natürlich die Allzweckwaffe. Das ist Travis Kelce und der Quarterback ist immer noch Patrick Mahomes. Ich weiß nicht, wie oft man das noch sagen muss. Das ist dieser Mann, der diese Spiele für das Team selber gewinnen kann. Vor allem dieses Duo kann es gewinnen. Tim hat es letzte Woche gesagt, es gibt keine bessere Quarterback und Tight End Connection seit Tom Brady und Rob Gronkowski für ihn. Und das ist wahrscheinlich auch quasi sehr, sehr schwer umzustoßen, also mit Gründen und Belegen. Also das ist wirklich einfach der Fall. Ich weiß nicht, wie oft man das so sagen muss, dass die Connection unglaublich ist. Man weiß es, dass viel über Kelce geht und man kann es trotzdem nicht verteidigen. Ich glaube wirklich, dass es halt am Personal abhängt und ich glaube, dass die Chiefs, glaube ich, die Wide Receiver der Bengals ein bisschen besser verteidigen können. Das liegt halt an Snead, das liegt an McDuffie und gerade auch die Offense dann ein bisschen mehr Firepower hat mit Juju, mit Wallace Scantling und vor allem natürlich mit Travis Kelce. Der Spread ist, ich habe es noch gar nicht, oh, 2 Punkte nur. Fast krass, ja, ich habe gerade hier aufgeschrieben, gehe von höchstens 3 Punkte Unterschied aus, aber trotzdem natürlich ein punktreiches Spiel. Ich habe es vorher gesagt, so ein 30-33 würde mich hier gar nicht wundern. So ungefähr in dem Raum bin ich. Und wie gesagt, wer Punkte liebt, muss dieses Spiel gucken. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es auch im Fernsehen gezeigt wird für alle Pro7-Zuschauer. Ja, also ich gehe mit den Chiefs.
Ja, hast du schon gesagt, dass die Chiefs ja noch eine Rechnung offen haben? Das war natürlich das Conference Championship Game letztes Jahr in der AFC.
Habe ich gar nicht gesagt.
Von daher natürlich nochmal eine extra Bisanz, die es hier zu verfolgen gilt. Aber ja, also du hast, glaube ich, die wichtigsten Punkte angesprochen. Und ja, am Ende, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Chiefs nochmal gegen die Bengals verlieren, wenn ich ehrlich bin. Spielen diesmal natürlich nicht in Kansas City, sondern in Cincinnati. Aber die Chiefs, die sehen im Moment einfach so gut aus, haben jetzt auch die letzten 5 Spiele alle gewonnen. Die letzte Niederlage war gegen die Bills und da muss man auch sagen, dass das halt ein Spiel war, wo eigentlich wahrscheinlich jedes andere Team auch verloren hätte gegen die Bills zu dem Zeitpunkt und wo die Chiefs aber gegen jedes andere Team gewonnen hätten zu dem Zeitpunkt. Von daher gehe ich mit den Chiefs.
Alles klar. Dann sind wir erstmal durch für diese Woche. Wir haben natürlich aber auch noch ein paar Sachen hier zum Ende. Vor allem, weil wir nur zu zweit sind, sind wir jetzt ziemlich schnell durchgekommen. Deswegen, ich würde als erstes, ich habe noch 2 Sachen, deswegen würde ich als erstes gerne das hier machen. Und das sind unsere Power Rankings. Ich würde gerne mit Finn zusammen erst ein Power Ranking machen für die AFC und dann für die NFC.
Wollen wir die restlichen Spiele nicht noch durchtippen?
Das können wir gleich noch machen, gerne. Also ich hätte
dann machen wir das erstmal.
Also nur die Top 5, ehrlich gesagt, weil ich glaube nicht, dass wir von 16 anfangen müssen. Ich würde sagen, wir fangen an mit der AFC. Und deswegen, wir haben das nicht vorbereitet. Ich kann gerne anfangen, wenn du möchtest. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen?
Ja, fang mal an.
Okay, bei mir ganz klar auf 1 eigentlich die Kansas City Chiefs. Im Moment sehr, sehr schwer zu schlagen. Gerade weil mein Platz 2 auch ein bisschen struggelt. Das sind bei mir die Buffalo Bills. Die muss man trotzdem auf der 2 haben, einfach aufgrund des Kaders, aufgrund der Qualität. Wie man die Spiele verloren hat, ist natürlich absolut ärgerlich, gerade wenn man an das Spiel gegen die Vikings denkt. Auf Platz 3 habe ich im Moment die Tennessee Titans. Wie gesagt, die sind sehr, sehr schwer zu schlagen. Vor allem die Spiele, die sie gewinnen, gewinnen sie eigentlich immer. Und vor allem diese Woche könnten sie ein Stolperstein werden für die Eagles. Deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das Spiel gewinnen. Auf Platz 4 sind bei mir im Moment die Miami Dolphins. Und auf Platz 5 habe ich die Cincinnati Bengals. Und das liegt daran, dass die Ravens eigentlich, ich schätze mal, vor der Woche auf jeden Fall drin gewesen wären. Aber die sahen einfach wirklich nicht gut aus. Die Offense ist sehr, sehr holprig. Und ich glaube, ja, dass die Ravens aufpassen müssen, dass man da wirklich die Spiele wieder ein bisschen souveräner gestaltet, vor allem wie oft die Ravens diese Saison sehr hoch geführt haben und die Spiele nicht zugemacht haben. Ja, ist schon ein bisschen bezeichnend. Wie sieht's bei dir aus, Finn?
Also die Chiefs auf 1, glaube ich, da braucht man nicht groß rumdiskutieren. Die wird wahrscheinlich jeder auf 1 haben, im Moment zumindest. Habe ich die Bills immer noch auf 2? Das ist die Frage. Die haben die letzten Wochen jetzt auch nicht so gut ausgesehen. Aber wahrscheinlich hätte ich die immer noch auf 2, allein eben aufgrund des Potenzials, was in denen schlummert.
Ja, genau, die Qualität des Kaders ist, glaube ich, einfach zu hoch, um die unter andere Teams gerade zu setzen, auch wenn sie nicht so performen, wie wir uns eigentlich erwarten. Ja.
Also die Jets auf keinen Fall, die haben eine zu schlechte Offense, da muss man erstmal abwarten, ob Richtig. Mike White die Leistung von letzter Woche bestätigen kann, die Patriots auch, die Offense Leistung gegen die Vikings, die würde ich jetzt erstmal nicht an die zu große Waage hängen. Ja, also ich sag mal so, ich glaube, ich habe dann die Top 5 wollen wir nur machen, ne?
Ja.
Ja, muss ich ja jetzt auch entweder die Titans, Dolphins, Bengals oder Ravens rauslassen. Auf 3 würde ich wahrscheinlich setzen die Titans im Moment. Weil die Defense halt performt und die Offense jetzt auch eigentlich ganz gut spielt. Und die natürlich mit Derrick Henry immer noch auch ihren Superstar Running Back haben. Ich glaube, dann hätte ich die Dolphins auf 4.
Jetzt ist spannend. Du grübelst, ja.
Ja, das ist schwierig. Und dann hätte ich wahrscheinlich... Ja, eigentlich muss man auch die Bengals noch über die Ravens setzen, ne? Aber,
ja. Ja. Dann haben wir es sogar gleich, ehrlich gesagt. Dann haben wir es gleich.
Ja. Ja. Hast du auch dasselbe wie ich gehabt?
Ja, ich habe genau dasselbe. Und das liegt einfach dran, ich glaube, also wir sind uns eigentlich gar nicht so oft einig, wir beiden.
Das ist
richtig. Aber jetzt, ich glaube jetzt gerade, wie gesagt, die Ravens.
Jetzt habe ich wieder negativ über die Ravens geredet. Muss ich hier mal gerade einen Shoutout loswerden an Luca Picker, der gute alte Ravens-Fan und treuer Supporter. Ja, tut mir jetzt leid.
Ja, wie gesagt, also die Defense der Ravens ist wahrscheinlich eine der besten in der ganzen NFL. Aber diese Offense, die ist so holprig. Und wie gesagt, man hat so viele Spiele gehabt, die man eigentlich schon im Sack hatte. Und dann hat man die vergeigt. Ja, ich glaube, das ist halt auch ein Riesengrund, warum ich die Ravens... Also ich mag die eigentlich sehr, sehr gerne. Ich mag die ganze Franchise der Ravens eigentlich ziemlich gerne. Aber ja, wie man manche Spiele hier einfach vergeigt, ist echt, echt bezeichnend.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wollen wir direkt weitermachen mit der NFC? Da darfst du gerne anfangen, wenn du möchtest, weil ich schätze mal, dass ich weiß, wen du auf Platz 1 hast.
Ja, die Vikings nicht.
Hast du nicht,
nee, na,
sonst
also,
bist du immer so.
Die Vikings immer so, kann ich auf jeden Fall nicht an die einsetzen, das ist auf jeden Fall nicht möglich.
Natürlich nicht, wenn du subjektiv bist, aber du bist meistens objektiv und deswegen gehst du meistens immer mit den Vikings.
Nee. Andersrum meinst du, subjektiv müsste ich die Vikings auf einsetzen, objektiv nicht. Aber ja, ich genau, bin hier natürlich mal objektiv und selbst subjektiv würde ich die Vikings nicht auf einsetzen. Dazu sind die Performance einfach zu schwammig. Oftmals. Also auf 1, ich glaube, setze ich sogar die Cowboys.
Mhm.
Dann die Eagles auf 2, logischerweise. Jetzt würden wahrscheinlich manche Leute die 49ers über die Vikings setzen. Aber das ist dann der Punkt, wo ich die Vikings noch drüber setze. Vikings auf 3. 49ers auf 4. Und dann auf 5 die... Oh. Seahawks sind hier natürlich in der Verlosung, Buccaneers sind in der Verlosung, die Commanders sind auch in der Verlosung. Ich glaube aber, ich gehe mit Tom Brady.
Absolut verständlich. Ich weiß 5-6 Rekord, aber ist absolut verständlich. Ich fange an auf der 1 mit den Eagles. Ist für mich ein bisschen schwer, da ein anderes Team drüber zu setzen, auch wenn ich glaube, im Matchup Dallas gegen Philly würde ich jetzt gerade vielleicht sogar wirklich auf Dallas gehen. Dennoch glaube ich im Power Ranking, dass die Eagles da den ersten Platz haben müssten. Auf Platz 2 San Francisco 49ers. Die gehe ich, da gehe ich, also da habe ich ganz heiße Aktien gerade drin. Da kann ich mir ganz, ganz viel vorstellen. Da kann ich mir alles vorstellen, selbst mit Jimmy Garoppolo als Quarterback. Ich kann mir wirklich, ich kann mir den ganz tiefen Run vorstellen. Ich kann mir den Super Bowl vorstellen. Und im Super Bowl kann ich mir zwar keinen Sieg vorstellen, aber den Super Bowl kann ich mir wirklich gerade bei den 49ers vorstellen. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, was sie gerade machen. Auf Platz 3, Dallas Cowboys. Ich glaube, wenn man die nicht in die Top 3 packt und ich habe es ja nicht auf 1 und 2, dann ist man gerade im Moment auf jeden Fall ein bisschen falsch. Und auf Platz 4 muss man dann die Vikings haben, weil das wäre dann frech, wenn man die nicht auf 4 hätte. Wie gesagt, wir haben gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber dennoch ist das ein Team, was gerade 9 Siege hat und nur 2 Niederlagen. Wenn man die nicht mindestens auf 4 hat, ist man auch hier nicht ganz richtig im Power Ranking. Und Platz 5, wie du hast gesagt, ist sehr schwer. Giants ist drin, Commanders ist drin, dann Tampa Bay ist drin. Seattle kann man auch noch drin haben, aber ich glaube, wenn man Seattle die letzten Wochen so ein bisschen genauer angeguckt hat, ich glaube, die stehen dann verdient nicht bei mir drin. Ich glaube, ich gehe ganz knapp mit den Commanders aufgrund der Defense, aufgrund des Momentums. Ein Power-Ranking ist ja auch immer ein bisschen Momentum-Sache. Und ich glaube, dass die Commanders, vor allem wenn die jetzt gegen die Giants gewinnen sollten, dann stehen die auf jeden Fall verdient auf Platz 5. Und deswegen gehe ich mit den Commanders.
Wo würdest du die Packers ranken?
Schöne, dreckige Frage jetzt.
Weil ich frage, ich habe gerade von PFF das Power-Ranking aufgemacht. Und was glaubst du, wo die Packers hier sind?
Die stehen immer noch mega gut.
Die sind hier auf Platz 6, also das finde ich schon echt...
Ja, PFF ist absoluter Bockmist.
Also das finde ich schon, weiß jetzt nicht.
Ja, diese Rankings sind absoluter Bockmist bei PFF. Also das musst du immer mit Vorsicht genießen. Deswegen auch die ganzen Spielerbewertungen, so, das hat manchmal... Natürlich, die sind jetzt auch nicht immer mega weit weg, aber ja, wenn man die Packers auf 6 hat, das ist schon... ist schon frech. Nein, also die Packers hätte ich auf keinen Fall auf 6. Ich bin jetzt bei 5, dann hätte ich auf 6 wahrscheinlich die Buccaneers, auf 7 die Giants, auf 8 die Seahawks und dann wahrscheinlich dann die Packers auf 9 in der NFC. Auf jeden Fall sehe ich sie besser als die Cardinals, besser als die Rams, besser als die Saints, Carolina und Atlanta sowieso. Chicago und Detroit sehe ich an sich auch nicht auf dem Level von den Packers und ja, dann ist man auf 9. Trotzdem eine provokante, dreckige Frage, deswegen danke dafür.
Gerne. Dann müssen wir eigentlich jetzt die Broncos auch noch machen. Die Broncos sind wahrscheinlich aber das drittschlechteste Team der
AFC. Ich würde schon zweitschlechteste sagen gerade. Ich glaube, Pittsburgh hat die gerade überholt mit dem Sieg gegen die Colts. Die Browns gewinnen Spiele, die sie manchmal nicht gewinnen müssen. Denver hat 3 Siege, hat gerade gegen die Raiders verloren und gegen die Panthers. Diese Woche spielen die gegen die Ravens, da haben wir quasi gerade gar nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, wenn die Ravens halt mit ihrer Defense, also erstmal die Broncos scoren ja sowieso nicht, dann haben die Ravens eine mega gute Defense. Das heißt, wenn die Ravens 14 Punkte machen, haben die das Spiel auf jeden Fall gewonnen. Ich glaube nicht mal, dass die Broncos da irgendwie mehr als 10 Punkte aufs Board kriegen. Wie gesagt, ich glaube, das ist die größte Enttäuschung der NFL-Saison wahrscheinlich. Die Packers sind dann natürlich auch in der Verlosung. Aber ich glaube, die Denver Broncos haben das schon gerade gepachtet, dass sie da auf jeden Fall auf Platz 1 genannt werden bei der größten Enttäuschung. Wo hattest du die denn? Hättest du die auch als zweitschlechtestes Team?
Ja, zweit oder dritt wahrscheinlich. Aber ich bin froh, dass die Vikings dieses Jahr nicht gegen die Broncos spielen, weil das wäre so ein Spiel, wo auf einmal die Broncos 40 Punkte machen oder so. Das wäre 100% so gegen die Vikings-Defense im Moment.
Wen hättest du denn drunter, außer die Texans? Also Texans sind ja klar auf Platz 16, das ist ja klar. Aber wär's dann bei dir auf 15, falls du die Denver Broncos dann nicht hättest? Wen hast du noch in der Verlosung drin?
Die Jaguars wahrscheinlich. Wobei die wahrscheinlich über den sind im Moment.
Ich glaube, alleine wenn ich Trevor Lawrence und Russell Wilson im Moment angucke, dann hätte ich 10-mal lieber Trevor Lawrence als Quarterback als Russell Wilson. Vor allem für die Zukunft gedacht natürlich, ne? Grüße an Tim.
Ja, und sonst... Ja, sonst eigentlich keinen.
Echt, ne? Ja, ich glaube, also Jacksonville könnte ich nicht drunter haben, deswegen ich glaube auch, dass du die auf dem zweitletzten hättest, aber vielleicht gerade.
Ja, nee, ein bisschen stimmt schon. Also Jacksonville habe ich wahrscheinlich auch über den.
Ja. Dann kommen wir jetzt mal zum Tippspiel. Danach gibt es gleich noch eine Kleinigkeit, obwohl das könnte auch noch ein bisschen länger dauern, aber ich glaube, das wird uns ziemlich viel Spaß machen. Aber erstmal haben wir hier die New England Patriots. Die spielen im Thursday Night Game gegen die Buffalo Bills.
Die Patriots haben jetzt Back-to-Back Thursday Night, merke ich gerade erst, glaube ich. Auch nicht so oft der Fall, glaube ich. Aber ich gehe mit den Bills.
Da gehe ich auch mit den Bills. Wo haben wir den Spread? 4 Punkte nur Spread. Ist natürlich der guten Patriots Defense zuzuschreiben. Dennoch glaube ich, dass die Bills sich bei den Patriots durchsetzen müssten. Bears gegen Packers habe ich schon gesagt. Das sind die Packers. Dann sind wir hier bei Houston Texans gegen Cleveland Browns. Auch noch so ein Schmankerl, was man hier uns reingeschoben hat in diese Woche.
Das wird wahrscheinlich das erste Spiel von Deshaun Watson, kann man sagen.
Der wahrscheinlich, ja, gerade gegen die Texans.
Gegen die Texans. Ja, also egal wer Quarterback ist bei den Browns, ich gehe mit den Browns.
Ja, ich glaube auch, das ist kein Grund, also der Quarterback sollte kein Grund sein, warum man hier aufeinander steppt. Ich glaube auch, dass die Browns das Spiel gewinnen müssen.
Das klang übrigens, glaube ich, gerade so, als wenn wir uns freuen würden, dass Deshaun Watson spielt. Das ist natürlich nicht der Fall, nur nochmal, um das klarzustellen.
Nee, das ist menschlich auf jeden Fall nicht der Fall. Ich glaube, als Football-Fan, der jetzt nur rein aufs Spielerische guckt, dann muss man immer noch sagen, dass Deshaun Watson wahrscheinlich einer der besten und spektakulärsten Quarterbacks ist, die es gibt. Deswegen, ich glaube, fürs Auge natürlich immer noch eine Bereicherung bei der NFL, aber wir haben sehr viel über Deshaun Watson gesprochen, sehen das alles sehr kritisch und ja, da bleiben wir bei und ich denke, dass wird auch noch ganz, ganz lange so sein. Noch so ein Schmankerl, wenn es viele gute Spiele gibt, gibt es natürlich auch viele, wo Teams mit einem negativen Rekord gegeneinander spielen. Deswegen haben wir die Detroit Lions gegen die Jacksonville Jaguars.
Boah, das ist auch schwer, muss ich sagen.
Das ist mega schwer, finde ich auch. Ich kann gerne anfangen, damit ich dir nicht die ganze Zeit nachtippe. Ich gehe mit den Jaguars auswärts, weil Trevor Lawrence letzte Woche so ein gutes Spiel gemacht hat. Und ich glaube und hoffe, dass er da anschließen kann, weil ich bin immer noch ein großer Fan von Trevor Lawrence. Viele haben den schon so ein bisschen abgeschrieben, aber ich glaube, die Zeit kommt jetzt so langsam von Trevor Lawrence.
Ja, ich gehe mit den Lions. Sie haben letzte Woche gegen die Bills ein ganz gutes Spiel gemacht. Amon Ra, der natürlich auch wieder eine sehr, sehr gute Performance hatte. Ich bin zu Hause, deswegen gehe ich mit den Lions.
Jo, absolut verständlich. Ich sehe das auch als 50-50-Game. Und die Buchmacher auch. Die Jacksonville Jaguars sind auswärts 1,5 Punkte Favorit. Aber ich glaube, dass so ein kleiner Geheimfavorit eigentlich wohl die Lions sein müssten. Amon Ra nochmal eben schnell, hat mich letzte Woche absolut im Fantasy zerstört. Meine schwächste Woche, finde ich jetzt ein Spiel vor mir in der Division, tut sehr weh.
Josh Jacobs trotzdem beide hatte noch mehr Punkte als du, oder nicht?
Ja, am Ende nicht mehr. Das war so frech, Josh Jacobs, ey. Hat dann auch diese Bonuspunkte gekriegt für Rushing Yards und einen mega langen Rushing Touchdown. Ja, da hast du kein Land gegen dann. Zum Glück haben wir nicht gegeneinander gespielt, sonst wäre das noch viel schlimmer. Auf jeden Fall bist du jetzt ein Spiel vor mir in der Division und dennoch sind wir beide auf Playoff-Kurs. Wir haben noch 2 Wochen Regular Season. Wir beide sind drin. Tim ist gerade am Edge, also das wird eine enge Nummer für Tim. Aber wir beide sollten es auf jeden Fall locker in die Playoffs schaffen. Vor allem in einer starken Division. Wir haben noch einen dritten, der reinkommt. Atlanta Falcons gegen Pittsburgh Steelers. Wieder ein enges Spiel, wieder eins mit negativen Records, wieder eins mit ähnlichen Records. Ja, also Falcons gegen Steelers bei den Falcons. Ihr wisst, was ich von den Falcons halte. Hab mich dann natürlich ein bisschen in so eine schwierige Situation manövriert. Ich glaube, dass man eigentlich hier mit den Steelers gehen müsste, gerade nach dem Sieg von dieser Woche. Die Steelers kommen so langsam immer besser ins Rollen. Die Falcons werden immer holpriger. Ich gehe trotzdem mit den Falcons. Ich muss es machen und ich tue es jetzt hier.
Ja, ich gehe mit den Steelers. Finde ich aber gut, dass wir oftmals uns hier auseinander tippen.
Ja. Wie gesagt, ich hätte schon lieber für die Steelers getippt, aber ich muss es tun. Giants gegen Commanders haben wir beide auf die Commanders. Eagles gegen Titans haben wir. Ich habe auf die Eagles, Finn hat auf die Titans. Vikings gegen Jets haben wir beide auf die Vikings. Jetzt kommen wir zum zweiten 22:05 Spiel. Das sind die Los Angeles Rams gegen die Seattle Seahawks. Ich gehe mit den Seahawks.
Ich auch.
Ja, vor allem mit dem ganzen Verletzungspech. Ich glaube, da gibt es im Moment keine zwei Meinungen. Die Seahawks sind auch 7,5 Punkte Favorit. Auch wenn sie auswärts bei den Rams spielen. Aber ist schon ziemlich bezeichnend. Dann haben wir die San Francisco 49ers gegen die Dolphins. Da habe ich die 49ers, du hast die Dolphins. Dann haben wir die Bengals gegen die Chiefs. Sind wir beide bei den Chiefs. Und jetzt haben wir noch drei weitere Spiele. Wir sind immer noch im späten Slot. Las Vegas Raiders oder wie Tim sagen würde, Las Vegas Raiders gegen die Los Angeles Chargers.
Chargers?
Chargers?
Ja.
Oh, ich glaube, das Spiel könnte auf jeden Fall enger werden, als viele Leute denken. Die Raiders kommen auch so langsam besser in Fahrt. Dennoch ist da natürlich nicht alles gut. Oh, Josh Jacobs?
Ja, ich wollte gerade sagen, vorbei. Dann. Josh Jacobs gegen eine angeschlagene Run-Defense. Wenn der wieder so eine Performance wie letzte Woche rausballert, dann... Ne, aber ich gehe mit den Chargers. Ich muss jetzt hier standhaft bleiben.
Ja, ich gehe auch mit den Chargers, um ehrlich zu sein. Ich kann mir nicht... Wie gesagt, ist ein Stolperstein die Raiders. Vor allem, wenn die bei den Raiders spielen. Kann, glaube ich, in beide Richtungen ausschlagen, aber ich gehe auch mit den Chargers. Ist, glaube ich, realistischer. Cowboys gegen Colts ist das Sunday Night Game. Ich glaube, da würde es mich sehr wundern, wenn du mit den Colts gehen würdest. Ich denke, wir gehen beide mit den Cowboys, richtig?
Ja, ich habe die eben auf 1 in meinem Power Ranking gesetzt.
Ja, eben.
11 Punkte Favorit spricht hier auch eine deutliche Sprache, würde ich sagen.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, würde ich auch sagen. Und dann kommen wir zum letzten Spiel. Das ist das Monday Night Game. Da spielen die Tampa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für die Division. Die Saints stehen bei 4 und 8, die Buccaneers bei 5 und 6. Vor allem die Division, das ist gerade der erste Platz gegen den letzten Platz in der Division. Also da kann sich alles nochmal sehr, sehr zuziehen. Und deswegen ein sehr wichtiges Spiel. Ich gehe mit den Buccaneers auf, ja, also ist eigentlich klar, warum. Das Roster ist eigentlich viel zu gut. Und ich hoffe wirklich für die Buccaneers und auch für die Fans, dass die Buccaneers da ein bisschen was kreieren können gegen diese gute Saints-Defense. Ja, deswegen gehe ich mit den Buccaneers, die auch 3,5 Punkte Favorit sind zu Hause.
Habe ich eben die Bucks auf 5 gesetzt? Ja, ne?
Du hast eben die Bucks auf 5 gesetzt, ja.
Also die Bucks gegen die Saints ist immer so ein Spiel, wo die Saints eigentlich gute Defense spielen und die Bucks keine Punkte machen. Boah, eigentlich würde ich gerne mit den Saints gehen, aber ich habe mich da jetzt natürlich eben in eine Falle reingelockt oder selber reinlocken lassen. Wo ich jetzt.
Kannst du trotzdem mit den Saints gehen?
Ja, okay, ich gehe auch mit den Saints. Ja, das lässt mein Power Ranking jetzt natürlich nicht so gut aussehen lassen von denen. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass die Saints Defense auf jeden Fall hier eine gute Performance abliefert und die Bucks bei wenigen Punkten hält. Und dass die Saints dann halt genug Punkte machen, um das Spiel am Ende zu gewinnen. Wird auf jeden Fall, denke ich, ein Low-Scoring-Game.
Ja, das glaube ich auch. Und das ist doch ein super Grund, weswegen man dann auf jeden Fall auch mal gegen seinen Power-Ranking tippen kann. Wenn die Schemes nicht so gut aufeinander wenn das Scheme von den von den Buccaneers nicht so gut abgestimmt ist auf das Scheme der Saints. Bye Week diese Woche dann von den Cardinals und Panthers. Die mussten wir dann diese Woche nicht tippen. Jetzt habe ich noch zum Abschluss ein kleines Spielchen mit dir vor. Und zwar bietet sich das jetzt gerade natürlich sehr, sehr gut an, was zu machen zu der großen Veranstaltung, die gerade ist. Wir stellen jetzt einmal mit den Spielern der deutschen Fußballnationalmannschaft eine NFL-Mannschaft auf. Also quasi 11 in der Offense, 11 in der Defense. Und da hätte ich mal richtig, richtig Bock zu wissen, wo da erstmal dein Ansatz wäre. Also mein Ansatz, wenn ich das erstmal vorwegnehmen darf, ich würde erstmal die großen Brocken in die Lines stellen.
Also das wäre also mein erster Gedanke, wo Jörg hat sagen, Niklas Süle ist Left Tackle.
Genau sowas, warte, Niklas Süle als Left Tackle, da gehe ich erstmal direkt mit. Also Niklas Süle, Eingetippt. So, also erstmal die Torhüter kann man da auch reinmachen, oder nicht?
Ah, warte mal, ich muss immer gerade hier den Kader aufmachen.
Also den Kader, den findest du natürlich überall. Also bei Transfermarkt, ja. Bei DFB, überall. Left Tackle Süle. Also ich würde da wahrscheinlich noch, um das mal hier zu überbrücken, ich würde da wahrscheinlich Kevin Trapp reinbauen. Also erstmal in beide Lines wahrscheinlich. Kevin Trapp, Manuel Neuer, Nico Schlotterbeck wahrscheinlich, Matze Ginter, Arme Bella Kotschap, Marc-André Ter Stegen kann man reinbauen, Niklas Füllkrug kann man da reinbauen.
Machen wir Offense und Defense?
Ja, wir machen Offense und Defense. Ich würde erstmal meine Edge-Rusher gerne vorstellen, weil ich glaube, das ist ein Duo, das muss man aufbauen. Mit Leon Goretzka und Antonio Rüdiger. Also die beiden als Edge-Rusher, das wäre schon ein Banger. Das wäre ein absoluter Banger. Erstmal, wenn Goretzka mit seinen Armen auf dich zukommt und Rüdiger mit seinem ganzen Auftreten, ich glaube, da würde ich mich auch nicht von abbringen lassen, dass wir die beiden nicht auf die Edge-Position stellen.
So, warte mal gerade, das muss ich mir hier alles mal gerade notieren. Also mein Left Tackle ist Süle, das habe ich schon genannt. Mein Running Back wird auf jeden Fall, glaube ich, Gnabry.
Gnabry? Gnabry. Ich hätte vielleicht sogar Sané. Ich glaube, dass Sané ein besserer Running Back ist und Gnabry, glaube ich, ein besserer Receiver.
Nee, ich glaube, dass Gnabry noch ein bisschen dickere Oberschenkel hat und ein bisschen mehr Physis mitbringt, um auf Running Back zu performen.
Das stimmt, dann ich beuge mich dir und wir nehmen Gnabry
auf. Sané, der hat noch ein bisschen mehr Pace und, glaube ich, ist ein besserer, kann noch ein bisschen bessere Routen laufen, kann ich mir vorstellen.
Okay, dann nehmen wir Sané als Right Receiver dazu. War eine Sache, die ich auch noch
und,
für ziemlich, ziemlich...
Und Adeyemi ist auch Receiver.
Adeyemi... Ja, den kann man auf jeden Fall als Receiver nehmen. Der ist flott und ich glaube auch, dass der zumindest Hände hat zum Bälle fangen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall direkt aufgeschrieben habe, war auch Lukas Klostermann. Der ist rattenschnell und ziemlich groß. Ich würde den erstmal direkt als Cornerback aufstellen. Ich glaube, da geht auch nichts dran vorbei. Deswegen dann Lukas Klostermann würde ich direkt erstmal als Cornerback einloggen, wenn du da nichts gegen hast.
Das ist eine Idee. Ich wollte gerade sagen, Jonas Hofmann würde ich, glaube ich, als Safety aufstellen, weil der ist jetzt nicht der Schnellste, der kann vielleicht so ein bisschen hinten mit Übersicht das Ganze regeln.
Glaube ich auch. Jonas Hofmann, ich glaube, der wird dann der Free Safety bei mir sein und der Strong Safety, der ein bisschen mehr zu Line kommt und vielleicht auch noch dann ein bisschen covern kann, wäre dann vielleicht bei mir dann noch Thilo Kehrer, glaube ich.
Ja, kann man.
Ich glaube, der kann man da auch ganz gut rein. Jonas Hofmann, Thilo Kehrer. Der zweite Cornerback, David Raum.
Ja.
Ich glaube, das passt auch ganz gut. David Raum. Dann fehlen in der Defense, wenn wir jetzt... Ich habe da jetzt erstmal in die Defense, in die Interior, habe ich reingeschrieben, Füllkrug, Ter Stegen, Bella Kotschap. Dann fehlen uns nämlich nur noch zwei Linebacker. Dann wäre die Defense nämlich schon fertig. Und ich glaube, da musst du ja All-Around-Spieler reinstellen, ne, die wahrscheinlich von allem ein bisschen was können.
Ich glaube, Günther wäre ein guter Linebacker.
Ja, glaube ich.
Der ist auch nicht so langsam und hat auch ein bisschen Physis.
Das stimmt. Der ist auf jeden Fall ein bisschen bulliger als andere. Ist nur 1,84. Ich denke mal, der ist viel, viel größer. Christian Günther ist aber ein guter Take für einen Linebacker.
Wen hatten wir jetzt nochmal in unserer O-Line? Süle?
Ich hab da nur erstmal ohne Position reingeschrieben. Süle, Trapp, Neuer, Schlotterbeck und Ginter.
Ich glaube, Neuer wäre Right Tackle, ne? Könnte ich mir vorstellen.
Ich würde mit Neuers Händen vielleicht sogar den Center machen. Aber obwohl, dafür ist er vielleicht... Wie groß ist Neuer, verdammt?
Der 1,94 oder so?
1,93 ist er, ja.
Trapp, Center, könnte ich mir... Ja, Trapp, Center vielleicht.
Trapp geht auch als Center, ne?
Ginter und wen noch?
Schlotte.
Ja.
Dann hast du jetzt noch einen Linebacker über, einen Wide Receiver noch, einen Tight End und einen Quarterback.
Ja,
Quarterback.
Vielleicht würde ich sogar irgendwie so einen Torwart auf Quarterback setzen, weil der kann vielleicht eine Welle werfen. Ter Stegen.
Ich glaube, ich würde jemanden reinsetzen, der vielleicht ein bisschen mehr Übersicht hat, der vielleicht im Mittelfeld zu Hause, der muss ja gar nicht schnell sein und scramblen können. Ich würde da vielleicht sogar so ein, boah, weiß nicht, so ein, kann, obwohl so ein Musiala könnte vielleicht auch so ein richtig, richtig guter Kyler Murray-Verschnitt sein. Mit seiner Übersicht, mit seiner Shiftiness, weißt du? Wen hättest du da reingetan? Du hättest,
ich hätte jetzt einfach, also ich würde da einen Torwart, glaube ich, reinstellen.
Wegen den Händen. Ja.
Musiala. Willst
du lieber Ter Stegen als Quarterback?
Ich glaube, ich setze Ter Stegen auf Quarterback. Musiala, ja, ja. Also den Punkt mit der Übersicht, den gebe ich dir natürlich. Dann könntest du da auch Gündogan irgendwie reinstellen, vielleicht.
Ja, aber Gündogan wäre mein anderer im Kopf gewesen. Ich habe gerade zwischen den beiden entschieden.
Wenn wir das Spiel ein bisschen umwandeln würden und man schießen dürfte anstatt werfen, dann würde man da wahrscheinlich eher ein Mittelfeldspieler reintun.
Ja.
Also vielleicht Havertz, den würde ich, glaube ich, auf Tight End stellen.
Ich auch, habe ich schon drin stehen. Das wollte ich nämlich vorhin anfangen, bevor du was sagen wolltest mit Quarterback. Havertz ist nämlich 1,90 groß. So, das brauchst du. Du brauchst diese Größe als Tight End.
Groß, schnell, das ist es.
Ja, genau, schnell. Du hast sonst keinen, der diese Größe noch mitbringt, den wir noch nicht verbaut haben. Und ja, ich glaube sogar wirklich, das wäre die Nummer 1 als Tight End im Team, selbst mit den Leuten, die wir noch drin hatten irgendwo. Havertz. Dann haben wir noch einen dritten Wide Receiver.
Ja, irgendwie schneller muss es ja sein. Mokoku vielleicht.
Ja, wobei Mokoku vielleicht ein bisschen.
Oh, ich glaub, oder nicht, wir nehmen einfach so einen großen, X-Receiver, der nicht so schnell ist. Dann haben wir Füllkrug schon?
Füllkrug habe ich in der Line gehabt, aber den kann man da.
Dann lassen wir den da.
Füllkrug wäre für mich auch eher Tight End als Wide Receiver.
Ja, wahrscheinlich ja. Wen haben wir denn noch, wer groß ist? Gibt's da noch wen?
Der größte, den wir noch nicht weggepackt haben, ist Julian Brandt mit 1,85. Aber ich weiß nicht, ob das ein Wide Receiver ist. Wenn die blonden Locken da ein bisschen unten unter dem Helm runterher gucken. So, also wir haben auf jeden Fall noch Julian Brandt mit
1,85. Ja, also
Mario Götze mit 1,76.
Brandt wäre dann noch so ein guter Linebacker, glaube ich.
Ja, oder Musiala sogar vielleicht als Wide Receiver.
Ja, meinetwegen. Können wir machen.
Dann nehmen wir den als Shifty Wide Receiver. Musiala. Und dann packen wir wirklich auf Quarterback Ter Stegen. Oder Gündogan. Ich bin immer noch bei Gündogan eigentlich. Gefällt mir besser.
Dann Edge. Dein Edge war jetzt Rüdiger und.
Und Goretzka.
Und Gorre. Und Füllkrug Interior, gut. Dann Linebacker Brandt, genau, würde ich sagen.
Müller ist auch noch über, Kimmich ist noch über, aber die sehe ich beide nicht auf dem Footballfeld. Ist schon eher Brandt dann, ne?
Wobei ich Müller auch auf Linebacker sehe.
Müller wäre, der ist auch 1,85. Wenn Müller irgendwas spielen würde auf dem Footballfeld, dann wäre das irgendwie ein Linebacker, weil der irgendwie so ein bisschen alles macht.
Ja, Müller ist jetzt auch schon so ein bisschen groß und Müller ist halt so einer, der kommuniziert viel auf dem Platz. Das, glaube ich, ist da auch relevant.
Richtig, und das brauchst du viel bei Linebacker. Das ist ein guter Take. Ja, das nehme ich auf jeden Fall. Müller und Günther nebeneinander als Linebacker finde ich super. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir eher Ter Stegen als Quarterback nehmen oder ob wir den in die Line packen oder ob wir Gündogan als Quarterback nehmen. Weil sonst wüsste ich nicht, wen wir noch in die Line packen sollten.
Ja, wahrscheinlich muss man da Ter Stegen reintun, weil er noch groß ist, ne?
Ja, genau, weil über sind an sich nur Mokoku, kannst du dich in die Line packen, Mario Götze, Julian Brandt und einer müsste noch über sein. Dann am Ende. Oh, ich weiß gar nicht, wer dann über ist, um ehrlich zu sein. Wir haben eigentlich alle verbaut. Ist ein 26er Kader, oder nicht? Ach ja, Gündogan logischerweise, weil den haben wir ja dann noch nicht drin.
Haben wir Bella Kotschap schon?
Ja, Bella Kotschap ist in der Interior mit drin. Füllkrug, Ter Stegen und Bella Kotschap habe ich in der
Interior. Also du hast dann eine 3-4-Defense quasi.
Genau.
Ja. Kann man mit antreten, würde ich sagen.
Genau, und vorne dann natürlich 11 Personal. Dann, ich lese mal vor, ob du damit zufrieden bist, okay? Ja. Quarterback, Ilkay Gündoğan. Running back ist Serge Gnabry. Dann die Wide Receiver sind Karim Adeyemi und Leroy Sané und Jamal Musiala. Tight End, Kai Havertz. Erstmal die O-Line, Süle, Trapp, nee, Süle haben wir da. Süle, Schlotterbeck, Trapp, Ginter, Neuer. Dann Interior, Bella Kotschap, Ter Stegen und Füllkrug. Edge, Goretzka und Rüdiger. Da hätte ich Schiss. dann Cornerbacks sind Raum und Klostermann, beide mega schnell. Ich glaube, beide auch ziemlich gut als Außenverteidiger generell in einem direkten Duell. Und dann Strong Safety ist Kehrer und Free Safety Jonas Hofmann. Ich glaube, das passt ganz gut. Oder hast du noch was?
Ja, und Linebacker ist? Günther und Müller.
Ach ja, habe ich die ausgelassen? Ja, Günther ja. Und Müller sind Linebacker, genau. Das wäre dann unser Undrafted WM-Kader Football-Team.
Das,
ich glaube, gegen NFL-Teams keine Chance, aber andere Nationen in WM-Kadern würden wir vielleicht hinkriegen, Platz zu machen. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall wäre das unser Undrafted NFL-Nationalspieler-Football-Team, in dem wir in einem Nationenturnier gegen andere antreten würden. Wie gesagt, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen, auch wenn wir diese Woche nur zu zweit waren. Hört auch nächste Woche gerne wieder rein, bewertet uns auf allen möglichen Portalen, gerne auf Spotify, guckt bei unseren anderen Socials vorbei, auf Instagram, auf unserem Blog. Und das wäre es für diese Woche gewesen. Hast du noch was, Film, was du sagen möchtest?
Ne, ich fand die Idee sehr cool hier am Ende, muss ich sagen. Mit der Nazio und dem NFL-Team. Aber sonst, wie immer, kommentieren, bewerten, wie gesagt. Und dann sehen wir uns nächste Woche oder hören wir uns nächste Woche wahrscheinlich wieder in alter Frische, würde ich sagen.
Genau, das ist der Plan. Deswegen, das war Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao.
Tschö.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.